Es ist so besinnlich hier. Also, was haben wir hier? Streuselkuchen. Wir haben Kekse. Wir haben Musik, höre ich gerade. Wir haben einen Schoko-Weihnachtsmann.
Das ist doch Kevin allein zu Hause.
Ja.
Ja.
Dann gibt es von der Familie Bakic selbstgemachte, wie heißt das? Nussecken?
Nussecken. Ich bin Nussecken. Ein Freund davon, Wörter ja. falsch zu betonen.
Und Veggie hat selbstgemachten Cremant mitgebracht, den ich jetzt gleich noch aus der Kühltruhe hole.
Und ich habe noch eine Überraschung für euch.
Und Spritzgebäck.
Und Spritzgebäck, ja.
Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Der Tobi will erstmal was sagen, oder?
Ich will nichts sagen. Ne?
Nein, Tobi sagt gleich genug.
Haben wir schon alles aufgelistet? Ich habe noch...
Ja, das habe ich gesagt. Ja, du hast hier die Weihnachtsmänner mitgebracht, aber ganz toll, weiße Schokolade. Ich liebe ja weiße Schokolade. Ja.
Und als besondere Überraschung für euch, für die letzte Folge des Jahres, Abschluss der Hinrunde, haben wir gestern Abend noch im Hause Bakic gebacken. Es gibt passenderweise Plätzchen und nicht irgendwelche Plätzchen. Es gibt Tabellenplätzchen.
Boah. Ey, das ist ja Wahnsinn.
Zeig das mal hier rein, erstmal in die Kamera.
Ey, das ist ja irre. Moment, ich mach das mal hier weg.
So, also. Deswegen heißt er ja Bakic.
Wir haben hier die 1 für Dynamo Dresden.
Ey, guck mal in den Farben auch noch.
Die 2 für Energie Cottbus.
Ey, das ist für mich.
Du musst ins Mikrofon sagen.
Ja, ihr könnt ja weiter auspacken.
Ja,
guck
mal. Ja, wir kennen ja die Tabelle.
Genau.
Ja.
Die 3, das ist doch der erste FC Saarbrücken, oder?
Das ist die 3 von der 3C.
Ah, okay, okay.
Also das sind tatsächlich jetzt um das mal zu erklären, weil die wenigsten Leute das ja sehen werden.
Sorry, nee, das ist die 17 das sind für Hannover, 96
gebackene Zahlen.
Hier ist die 19 für den VfL Osnabrück.
Und geschmückt und verziert sind diese Plätzchen, diese Zahlen tatsächlich in den Vereinsfarben des jeweiligen Vereins,
guck mal
der
hier,
auf dem Tabellenplatz
ist. Das muss ich jetzt mal ganz kurz sagen. Energie Cottbus rot und dann diese weißen Querstreifen. Was hast du da drauf gemacht? Ja,
das sind so Zuckerkügelchen.
Ey, das ist
Wahnsinn.
Also ganz ehrlich,
ich möchte mich da gar nicht mit schmücken. Das hat alles meine Frau gemacht. Die Idee kam mehr von mir und sie war dann ausführendes Organ.
Ich stelle mir das wirklich vor, wie das zu Hause im Hause Bakic. Da kommt er mit so einer geilen Idee. Sie ist eh gut gelaunt, weil das Produkt für Gladbach geliefert hat. Und dann
hier kommt der SC Verl mit der 12.
Aber Janik, wir haben so wenig Platz auf dem Tisch. Du kannst jetzt hier nicht auch noch 20 Plätzchen hinlegen.
Aber es ist,
wir machen da gleich ein Foto von für die Community, wie man so schön sagt.
Ja, pack die mal wieder ein.
Aber lieber Janik, kannst du mir bitte das Ding vom 1. FC Saarbrücken noch zeigen.
Ja, das ist die 3 hier mit dem Gold.
Und ja, guck mal. Guck dir das mal an.
Und jetzt
das ist blauer Grund. Schwarze Querstreifen und vorne noch... das ist Wahnsinn.
Und jetzt hat auch so eine kleine Leona.
Ich wollte gerade sagen, da habt ihr aber Leona in den Teig noch mit reingerührt. Ne?
Genau.
So, jetzt folgendes noch.
Jetzt kommt noch... Ach hier, das war alle meine Arten.
Die oh, ey, ist das schön. Also ganz ehrlich.
Wir legen es mal wieder weg.
Ey, Janik, also ich bin wirklich fasziniert. Sagt ihr doch auch mal was, ihr Ochsen hier.
Hör mal zu, das ist sensationell. Ich schütte ja jetzt gerade noch das Kaltgetränk ein. Gebt mir mal eure Gläser.
Das ist immer geil. Ich finde immer die letzte Folge am besten. Da kann man schon morgens um 10 sich einen genehmigen. Und das findet jeder normal.
Sonst aber erst um 11, ne? Nach der Folge.
Mit dem Zug zur Glanzparade.
So, hier.
Also ich kenne auf jeden Fall jetzt die Tabelle auswendig. Könnt mich fragen, wer...
Janik, aber jetzt mal ohne jeden Witz, wie lange dauert sowas? Meine ich jetzt mal ganz ernst?
Wir hatten ja keine Erfahrungswerte, weil wir es zum ersten Mal gemacht haben.
Nee, deine Frau hat es zum ersten Mal gemacht. Die hat es auch gemacht, hast du gerade gesagt.
Genau. Es hat doch dann noch ein bisschen länger gedauert als geplant, aber wir haben es durchgezogen.
Reden wir von Wochen oder...
Ach so, nein.
Er konnte
erst
gestern Abend, nachdem die Tabelle feststand.
Genau, das war ja das große Problem. Rostock hat ja dann lange 0-0 gestanden und dann sind sie hinten
raus. Ich kann mir vorstellen, der Ofen war schon vorgeheizt. Nein, Rostock, mach noch das Ding, wir müssen noch mal was.
Tor in Rostock!
Nein, das war wirklich so, die Plätzchen waren alle gebacken und dann hieß es, okay, wen können wir schon machen und wen nicht? Und dann mussten wir so ein bisschen abwarten, dann fiel das Tor und dann, war alles fix.
Das ist schön.
Ich will ehrlich sein, das ist auch ein bisschen freakig.
Aber es ist schön, wir stoßen an, meine lieben Freunde, auf die Hinrunde, auf die dritte Liga per se, auf unseren Podcast, auf die Familie Bakic, auf ein
auf
herrliches Weihnachtsfest.
Auf die dritte Liga-Familie.
Genau.
Das ist doch
unsere große Gala.
Die große 4:3 Weihnachtsgala. Prost. Was ist das für ein Getränk? Können wir das kurz...
La Chateau Crémant de Loire.
Genau, ich kann dazu nur was sagen. Ich hatte ja versprochen, ich bringe Champagner mit. Ich war heute Morgen beim Rewe meines Vertrauens und denke, warum finde ich den Champagner nicht? Normal gehe ich ja da blind hin. Gehe dann zu einer netten Verkäuferin und sage, Entschuldigung, wo ist denn der Champagner? Ja, oben, oberstes Regal. Geh da hin, kompletter Champagner ausverkauft. Dann habe ich gedacht, ich kann für diese erlesene Runde hier nicht mit billigem Sekt oder Prosecco ankommen. Crémant, finde ich, ist eine gute Zwischenlösung. auch preislich. Und ich finde, der schmeckt richtig gut.
Ja, aus de Loire hatte ich jetzt letztens auch erst getrunken, ja, und dachte, krass, also muss man sich mal merken, Cremant.
Genau, also Cremant ist immer eine gute Alternative zum Champagner, ja, wenn man am Wochenende zu oft irgendwie für irgendwelche Veranstaltungen Champagner mitbringen
will. Aber richtig prickeln, das ist es nur mit Champagner, ne?
Ja, aber ich mag Cremant.
Ja, ist lecker. Herrlich. Wir können im Prinzip aufhören, oder?
Ich auch.
Also
find
besser wird es auf keinen Fall.
Lass uns doch austrinken und dann hören wir auf. Also die Flasche jetzt.
Komm, liebe Freunde, wir stoßen nochmal an auf die beste Folge aller Zeiten.
Ja. Wahnsinn, mit musikalischer Untermalung, wie schön das alles ist.
Das hier heißt, wir können dann jetzt auch über Fußball reden, oder?
Jo.
Getränke in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Danke fürs Einschalten. Hier ist Folge 60 von 4:3, der dritte Liga-Podcast.
59, 60,
860. Das haben wir übrigens, das muss man ganz kurz nur erklären. Als wir in Katar waren, vor 2 Jahren, Yannick und ich, hatten wir Pippo Winkler dabei, einen der besten Kameraleute Deutschlands, und der ist eingefleischter Löwenfan. Und wir mussten immer von unserem Hotel zum Trainingsquartier 1:15 fahren. Und wir konnten nachher jedes Löwenlied auswendig. Und dann hat der ganze Bus mitgesungen. Also teilweise sogar unsere Experten. Und ja, 58, 59, 60 war natürlich immer.
Und bei der EM jetzt im Sommer, da sind wir ja immer Matchday-1 ins Stadion gefahren, um die Interviews zu machen. Und Pippo musste ja immer die Interviews auch filmen. Und dann musste er mal kurz auf Toilette, und wir standen in der Allianz Arena, dem Bayern-Heiligtum. Ja. Und auf einmal kam da, ich weiß nicht, wie es kam, aber irgendein Ordner kam an und hat auch irgendwie dieses 60.
Ja, nee, und irgendwie hat er gesagt, ne? Ja, ich brauche hier nochmal ganz kurz die Leibchen mit den Nummern. Und dann sagt er irgendwie so 57, 58, und dann die ganzen Journalisten, 59, 60. Und er war nicht da bei diesem Moment. Ja, Grüße an Pippo, unseren Nacho und Walle natürlich auch. Ne?
Ja, herrlich. Wir melden uns live aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Das ist die große 4:3 Weihnachtsgala. Wir nutzen das heute auch ein bisschen für einen kleinen, sagen wir mal, Jahresrückblick. Und das machen wir auch in der Vorstellungsrunde. Ich fasse das zweite Halbjahr zumindest mal ein bisschen zusammen in dem, was wir so erlebt haben in den letzten Wochen und Monaten. Und beginne mit dem Mann, der im Sommer noch unser Mann in Paris war bei den Spielen. Der Mann mit den olympischen Augenringen sozusagen. Er hat sich dann auch mal aus Hamburg gemeldet, denn er ist unser All-Star an der Alster im Rothosen-Milieu. Nord ist sein Hobby und nach der Ebbe kommt die Wut, haben wir damals gesagt. Als dann irgendwann Magenta Sport Olaf Jansen verkabelte, war er schon längst der Spion, den alle liebten. Und er hat sich außerdem noch für den Wahlkampf empfohlen als Bundesabkanzler. Hier ist Thomas Wagner.
Herrlich.
Neben ihm sitzt der Grill-Instructor, der hier auf seinem Balkon die Met-Gala veranstaltet hat und 2 aus dieser Runde nicht eingeladen hatte. Das hängt uns noch so ein bisschen nach. Serviert hat er damals Schlawiner-Würstchen. Außerdem hat er sich beim TV-Total-Turmspringen vom Beckenrand der Gesellschaft gemeldet und beim Gabelstapler-Cup mit dem Messer zwischen den Zähnen. So oft wie er in New York ist, macht er da bald irgendwie einen eigenen Podcast über die Stadt und nennt ihn Empire. Wir brauchen Empire. Er ist die Stimmungskanone und Stimmungsikone von 4:3. Christian Straßburger.
Dankeschön. Servus.
Empire, wir brauchen Empire.
Und dann haben wir noch den, der von Madeira kam im Sommer mit der Blumeninsel-Begabung. Er war bei der Jansen-Abhöraktion unser Ohr auf. Olaf holte im Herbst für uns die Kastanien aus dem Feuer. Und als in Deutschland Regierungen zerbrachen, blieb er in unserer Hampel-Koalition das Kabinettstückchen. Yannick Barkic.
Hey. Dankeschön. Schönen guten Morgen.
Mein Name ist Tobi Schäfer.
Da muss man dann jetzt wirklich einfach mal sagen, du stehst über den Dingen. Du bist für mich der Bundespräsident.
Absolut.
Nenn mich Frank.
Ja. Frank-Walter Schäfer.
Du bist Brava. Du bist da, du hast eine Aura, aber du hast überhaupt nichts zu sagen.
Genau.
Der Frühstücksdirektor, der Großonkel. Ich kann aber jemanden entlassen, ne?
Ja, so. Aber einfach auch
wisst ihr eigentlich, wer die Nummer 2 im Staat ist eigentlich?
Das ist der Bundestagspräsident.
Und weißt du, wer das gerade im Moment
Bärbel
ist?
Bärbel Bas.
Gut, ja. Aber dann kommt der Bundes... Ratspräsident Bärbel oder kommt dann schon der Kanzler auf drei?
Drei ist der Kanzler.
Drei ist der Kanzler.
Dann kommt Bärbel der Bundesratschef. Große Fanin, sagt man Fanin?
MSV Duisburg.
Ja, genau.
Ja, ja. Hatten wir schon mal Mikro.
Ja. Natürlich. Und der MSV ist ja auch auf gutem Wege, sowohl tabellarisch als auch, wie ich gelesen habe, finanziell. Michael Preetz macht da anscheinend, nee, wie sagt man dann, scheinbar, weil wir es ja nicht prüfen können, eine gute Arbeit.
Da sage ich aber auch ganz klar, ich meine, ich gönne dem MSV alles Gute, aber mein Herz schlägt natürlich in der kölschen Südstadt.
Die Fortuna.
Ja, natürlich, ja. Aber... Ja. Wir können es ja nicht beeinflussen.
Wobei,
wir lassen es einfach passieren.
Man muss sagen, so langsam bröckelt die Liebe. Ich war gestern mit Bucky unterwegs wo waren wir nochmal hier?
Mannheim,
genau. Mannheim nach Köln. Und er hat keine Weihnachtspost bekommen von Fortuna Köln. Als Mitglied seit 14 Jahren oder sowas.
Auch als einer der entscheidenden Männer damals
genau,
für den
Aufstieg. Ja, der Gerion, der Präsident, hat sich nur entschieden, drei Karten an.
Den sehe ich gleich zum Mittagessen.
Ja,
das
bitte
werde ich
zum Rapport.
Vielleicht gehe ich nochmal zum Briefkasten. Kann auch sein, dass ich einfach vergessen
habe. Gerion Schulze, die Instanz der Südstadt.
Nein, alles ist gut.
Wir haben unfassbar viel vor. Wir müssen ein bisschen aufs Gas treten. Wir haben ja unsere Anruf-Wichtel-Aktion. Jeder von uns Vieren hat heute eine Telefonnummer mitgebracht. Die ist in ein kleines Töpfchen geworfen worden. Und wir werden jetzt, wir müssen das bis 11 Uhr machen, weil wir, glaube ich, allen unseren Leuten gesagt haben, wir rufen bis 11 irgendwann an. Das heißt, wir ziehen dann jetzt gleich eine erste Nummer.
Wollen wir einfach schon starten?
Wir haben ja vier. Dann lass doch mal mit der ersten Nummer. Wir ziehen jetzt eine Nummer und rufen die an. Und keiner weiß, bei wem wir anrufen, außer natürlich derjenige, der die Nummer reingeworfen hat, wobei der auch das erst erkennt, wenn jemand rangeht.
Man muss dazu sagen, Arbeitsauftrag war ja eigentlich, dass er irgendeinen Drittliga-Bezug hat. Mal schauen, ob das auch so, auch so passt.
Das kann man ja weit fassen. Aber es ist aufregend, oder?
Auf jeden Fall.
Das Ding ist jetzt, wir müssen einmal kurz entscheiden, wer beginnt. Wer ist der Erste, der wichtelt? Weil der muss auch im Prinzip erstmal begrüßen.
Ich glaube, Tobi kann einschätzen, wer denn
Tobi
wessen
macht
Nummer das jetzt ist, beziehungsweise wer die da draufgeschrieben hat.
Das weiß er von jedem die Handschrift.
Ich kenne jetzt die Handschriften nicht.
Soll ich einfach mal beginnen?
Ich sehe, dass es meine ist.
Ich gehe jetzt, es war meine Idee, dann bin ich auch so mutig und gehe voran.
Aber wir dürfen trotzdem dann irgendwann im Gespräch alle dazukommen, oder?
Ja, bitte.
Ja, unbedingt sofort in der zweiten
sofort,
Frage.
Sofort, ja. Nur einer, es ist ja immer so, es ist ja nicht das Schwierige, die Nummer zu wählen, sondern es ist das Schwierige, dann derjenige zu sein, zu sprechen.
Also ich rufe jetzt den Ersten an. Ja. Den oder die? Ja? Man weiß es nicht genau.
Den Menschen.
Der macht spannend.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Hier ist der 4:3 Podcast. Hier ist Christian Straßburger. Jetzt müssen wir mal erraten, wer da am Hörer ist. Was fragen wir denn
hier? Hallo, Herr Straßburger erstmal.
Wunderschönen guten Morgen.
Die anderen drei sind auch da.
Ja, genau. Tobi Schäfer, Yannick Bakic und Thomas Wagner.
Auch einen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Jetzt sag doch mal ein paar Sätze, dass man eventuell mal kurz die Stimme erkennen könnte.
Also irgendeinen speziellen Satz oder ist das völlig egal? Willst du einfach nur meine bezaubernde Stimme hören?
Wir wollen nur in deiner bezaubernden Stimme erkennen, um wen es sich handelt. Offenbar ist es ein Mann, das habe ich jetzt schon rausgefunden.
Und ich würde eher sagen, aus dem Norden der Republik.
Ich würde sagen, wir nähern uns über einen Drittliga-Kontext. Was war das letzte Drittligaspiel, das du gesehen hast, entweder im Stadion oder im Fernsehen?
Gegen Osnabrück.
Ah, ich weiß, wer es ist. Norbert Meyer ist am Hörer. Der ehemalige Pressesprecher des SC Fair. Dann gehe ich mal davon aus, Yannick Bakic hat dich rekrutiert. Ja.
So ist es.
Norbert, liebe Grüße.
Ja, herrlich. Bist du denn zufrieden mit dem SC Fair in der Hinrunde im Jahr 2024?
Ich glaube, so nach einem stotternden Start waren die letzten Spiele gut. Bis auf gestern, wenn ich ehrlich bin. Aber 26 Punkte sind für den Sportclub, glaube ich, eine sehr, sehr ordentliche Hinrunde.
Ja. Und warst du gestern eigentlich im Stadion oder hast du es am TV verfolgt?
Nee, tatsächlich war ich im Stadion.
Ah ja, schön.
Also schön mit langer Unterhose und langem Thermo-Oberteil, weil es schon echt frisch war.
Nun muss man ja dazu sagen, du bist ja leider nicht mehr Pressesprecher des SC Verl, zu unserem Bedauern, weil wir immer sehr gerne mit dir zusammengearbeitet haben, wie wir aber auch natürlich mit allen Pressesprechern gerne
zusammen. Aber der Neue ist ja auch sehr gut.
Der Neue ist auch sehr gut. Was vermisst du denn am meisten aus der dritten Liga?
Also man muss das ein bisschen zweigeteilt sehen. Also erstmal vermisse ich, wenn ich daran denke, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann, nichts. Aber meine beiden Mädels sind auch manchmal am Spieltag unterwegs und geben mir die Möglichkeit, über Magenta dann die Spiele zu verfolgen, wenn ich nicht gerade mal im Stadion unterwegs bin. Aber wenn ich dann im Stadion bin, Ach, das Ganze drumherum. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es in Liga 1 oder 2, oh, ich habe da zwar keine Erfahrung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein tolles Miteinander ist wie in der dritten Liga. Also alles drumherum, ob das dann, klar, die eigene Mannschaft, der Gegner, das ganze Produktionsteam am Spieltag, das ist schon was Besonderes, wenn da dann über eine gewisse Zeit, ich war dann ja 4 Jahre in der dritten Liga mit Fair dabei, der Aufnahmeleiter oder auch der Moderator oder Kommentator, wenn man sich drückt und herzlich zueinander ist, Späßchen macht und sich da ja ein bisschen mehr als dieses typische Business miteinander entwickelt hat. Das fehlt schon, muss ich sagen. Und natürlich diese sensationelle Emotion, ne? Grundsätzlich. Also in beide Richtungen. Beim Sieg oder auch beim Mitleiden, wenn es dann eine Niederlage wird.
Wahnsinn, du könntest auch Pressesprecher von der dritten Liga werden. Herrlich. Wir haben hier ein bisschen Zeitdruck, aber eine Frage habe ich noch, weil du bist ja wirklich 4 Jahre beim SC Fair gewesen. Du warst ja auch totaler Insider, was alle möglichen Personalien anging. Du hattest einen ganz, ganz nahen Draht zu Mitch Kniart. Was hast du für ein Gefühl bei ihm diese Saison und bei Arminia Bielefeld? Kann das was werden? Was hast du für Insights für uns? Du hast ja...
So wirkliche Insights habe ich nicht. Ich mit dem einen oder anderen Ex-Fairler steht man auch zwischendurch in Kontakt, schreibt, gratuliert, grüßt. Ich habe immer gesagt, dass Mitch Kniart der absolut richtige Trainer für Arminia Bielefeld ist. Man ist im Nachgang sicherlich froh, dass diese turbulente Phase, die man letztes Jahr hatte, nicht mit der Trainerentlassung endete. Und das hat er jetzt auch bewiesen, auch wenn die letzten 3-4 Spiele vielleicht von den Ergebnissen her nicht mehr passten. Aber die Mannschaft hat so viel Power. Mitch ist einfach eine Granate, ein cooler Typ. Der wird die Mannschaft so entwickeln, dass am Saisonende der Zweitliga-Aufstieg bejubelt wird.
Ja, wunderbar. Das wird er herzlich gerne hören. Norbert, du warst unser erster Wichtel und wir haben dich in Rekordzeit erkannt. Das heißt einfach, du hast dich eingebrannt in unser aller Herzen. Und wir freuen uns, dich dann im nächsten Jahr vielleicht ja sogar wieder in leitender Position beim, wo auch immer, bei irgendeinem Verein.
Bewerbung können gerne an euch direkt gesendet werden. Ihr könnt einmal vorfiltern.
Genau. Es ist bei dir so, die Vereine müssen sich bei dir bewerben. Ja.
Das ist selbstverständlich. Okay. Und eigentlich also vielen lieben Dank. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit und noch weiterhin viel Spaß bei der Folge.
Dankeschön.
Und ja, schaltet mal einen Gang runter, entspannt euch, genießt die Zeit und am Silvesterabend, ganz wichtig, Böller aus der Hand werfen, nicht das Handy, ne?
Das machen wir.
Danke, dir auch eine wunderbare Weihnachtszeit und hoffentlich sehen wir uns bald nochmal wieder irgendwo.
Ich hoffe. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Wie aufregend.
Den hat der Yannick nur angerufen, damit er unterstützt, dass Arminia Bielefeld aufsteigt.
Ganz klar. Nein. Also ich habe mir wirklich Gedanken gemacht.
Deswegen auch die Frage noch hinten raus.
Ja, ja,
ne?
Ja, natürlich. Klar. Wen rufst du an? Und ich habe mir gedacht, wir sprechen so wenig über den SC Fair, deswegen haben die in dieser Folge die Möglichkeit, mal präsent zu sein.
Absolut.
Deswegen rufe ich jemanden an, der nicht mehr für den SC Fair arbeitet.
Genau. Ja. Nee, war schön.
Schön war es gewesen.
Erstes kleine Anschwitzen unserer Wichtelaktion.
Gute Idee. Ja. Wollen wir direkt den zweiten anrufen oder es macht so viel Spaß?
Lass uns doch erstmal einen ganz kleinen Teil machen.
Lass erstmal was in die Aktualität kommen, oder?
Ja, lass uns mal kurz
Aktualität. Janik hat sein ganzes Glas schon ausgetrunken vom Cremor, der ist gleich völlig voll.
Achso, was wir natürlich auch noch machen heute ist, wir haben jeder unseren Spieler der Hinrunde mitgebracht oder den Spieler der bisherigen Saison.
Mhm. Kann ich sofort sagen,
nein,
wenn ihr
das wollt. Machen wir auch später. Machen wir doch jetzt erstmal die Aktualität.
Na gut. Gucken wir doch, gratulieren.
Ich bin so nervös, lass doch mal erst den Yannick mal Struktur erst hier reinbringen. Erstmal
Besinnlichkeit, eben. Ja. Der hat einen Weihnachtszettel dabei, da sind viele Farben drauf.
Ne, genau zwei.
Yannick, was möchtest du jetzt machen?
Yannick, nimm du das mal heute in die Hand.
Genau. Ich würde jetzt in die Aktualität gehen und wir hatten gestern die 8. Trainerentlassung der Saison. Ist rhetoristisch nicht mehr Trainer in Sandhausen. Da würde ich schon ganz, ganz gerne mal von den zwei Granden hier wissen, ob das rechtlich so okay ist, sportlich oder was wir davon halten.
Also 8 von 20 ist schon zum Winter, finde ich, echt viel, weil du ja davon ausgehen musst, dass im Frühjahr auch nochmal ein paar die Nerven verlieren. Ne? Das werden dann wahrscheinlich am Ende, wirst du bei 12, 13 rauskommen und damit bei 2/3. Zum Zweiten finde ich, in Sandhausen passt irgendwie so einiges nicht ganz zusammen. Wir haben ja immer so gedacht, dass diese Nicht-Druck, den du so von der Öffentlichkeit hast und von alten Heroen, dass das eigentlich gut ist für Sandhausen. Und am Ende des Tages müssen wir trotzdem festhalten, dass Machmeier die Fäden in der Hand hat. Und ich glaube, er entscheidet das auch alles. Ich finde, das hat schon ein paar Skurrilitäten zutage gefördert. Erst war Danny Galm da, da haben wir gedacht, großes Trainertalent. Der war nach 10 Spieltagen gefühlt weg.
Noch früher.
Ja, ich glaube nach 8 oder sowas. Ja. Matthias Imhoff, der Sportchef. Ich glaube, der hat es geschafft, 4-mal aus dem Innenraum verwiesen zu werden. Hat aber legendäre Interviews gegeben. Echt ein geiler Typ, weil sowas wünscht man sich ja oft auch mal. Jens Keller war dann am Ende wahrscheinlich auch nicht direkt die beste oder die absolute Wahl, obwohl der jetzt auch nicht versagt hat da. Ist rhetoristisch am Anfang alle gut reingekommen, dann denkst du, die können so weiterspielen. Und auch wenn wir jetzt sagen, das ist irgendwie so typisch Sandhausen, da fliegt wieder einer. Die Bilanz jetzt am Schluss war ja nicht mehr so, dass du sagst, das war aufstiegswürdig. Also von daher kann ich schon nachvollziehen, ist aber eigentlich kurios, dass an so einem Standort so viel Trubel herrscht.
Das Zitat bleibt ja stehen. Die Entlassung von Ristić, Machmeier, es ist den Fans, Sponsoren, Gönnern nicht mehr zuzumuten. Das ist natürlich auch schon hart.
Aber nicht er, sondern die Situation.
Die Situation. Ja. Aber natürlich nimmt er da den Trainer mit rein, wenn er ihn am Ende entlässt und letzte Woche noch sagt, wir entlassen jetzt den Imhoff, weil es kann ja nicht immer der Trainer sein. Eine Woche später ist es so, spricht schon dafür, dass da viel nach Tagesform entschieden wird und nicht unbedingt mit Sinn und Verstand. Also wo ist der Plan?
Das hast Bauchmensch.
Du ja, Bauchmensch, das hast du wunderbar erklärt. Danny Galm, da hat man gedacht, so jetzt setzen sie auf einen jugendlichen Trainer, auf einen neuen frischen Wind und geben ihm 8 Wochen. Das geht natürlich nicht. Jens Keller war der Erste im Telefonbuch von Imhoff, er hat gar keinen anderen angerufen und Jens hat gesagt, Magenta habe ich zwar nicht, aber den Job hätte ich gerne. Das Ergebnis ist bekannt und Ristić, das fing gut an, aber war das Fußball, um aufzusteigen? Das war, ich meine, der kommt vom HFC, ist mit denen abgestiegen und das war für mich nicht das, glaube ich, was der SV Sandhausen auch ausdrücken will, sein will. Nur Ergebnisfußball, sehr auch ein defensiver Ansatz, das, wofür steht der SV Sandhausen?
Aber,
keine Ahnung.
Wenn ich da nur fragen darf, weil du das ja mehr guckst, ich habe gar nicht so viele Spiele gesehen, aber ich fand, dass Ristić damals beim HFC einen richtig offensiven, attraktiven Fußball hat spielen lassen, selbst im Abstiegskampf.
So hat er ja versucht, die Klasse zu halten.
Ganz
ja.
Genau. Und das war ja ein völlig ungewöhnlicher Ansatz, hat er ja im ersten Jahr auch geschafft, im zweiten dann nicht mehr. Deshalb habe ich gedacht, das könnte zu Sandhausen passen, weil das ja eigentlich selten Spiele sind, die einen vom Hocker reißen. Das liegt aber auch an der Zweitliga-Historie, wo die immer das kleine gallische Dorf waren und mit unansehnlichem, aber trotzdem nachher erfolgreichem Fußball lange die Klasse gehalten haben.
Also ich habe ja alle Spiele von Sandhausen gesehen, wie du gerade gesagt hast.
Nein, aber also, wahrscheinlich mehr als ich.
Ja, das weiß ich nicht.
Aber mehr als null ist schon...
Also, was auf jeden Fall auffällt, ist, wenn du dir mal die Zahlen dann anschaust, die waren nach 10 oder 9 Spieltagen Tabellenführer. Da haben wir alle gesagt, beste Defensive, das kann funktionieren. Ristić bringt seine HFC-Philosophie mit, hat auch genügend Spieler, die das schon verinnerlicht haben. Aber dass du dann so einen Absturz erlebst von Spieltag 10 bis jetzt, sind die gefühlten Abstiegskandidat, kriegen viel zu viele Gegentore. Selbst nach Führungen sind sie nicht mehr stabil, verlieren dann auch schon noch Spiele. Ja, und jetzt reagierst du so. Ich finde es krass, also es ist wieder diese Hire-and-Fire-Mentalität. Wir haben uns ja gestern auch im Auto gefragt, wer ist denn da jetzt noch in Sandhausen? Wer entscheidet denn jetzt, wer der neue Trainer wird? Weil du hast ja keine sportliche Führung mehr, du hast ja nur noch den Präsidenten Machmeier.
Für mich zeigt es eigentlich, dass sie sich nicht eine Sekunde damit abgeben wollen, in der dritten Liga zu bleiben. Das heißt, die wollen auf Krampf in die zweite Liga. Sie sind da jetzt weit davon entfernt, unten reinzurutschen. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie nochmal in die Abstiegsregionen kommen, aber sie wollen halt wirklich dieses Ziel zweite Liga mit aller Macht, mit der Brechstange erreichen. Die Frage ist nur, derjenige, der jetzt kommt, hat natürlich einen riesen Rucksack. Wenn der das auch nicht schafft, muss der dann auch wieder gehen? Also, keine Ahnung. Sie hätten ja mit Ristić jetzt erstmal probieren können, noch bis zum Ende der Saison.
Aber Tobi,
ich glaube auch nicht, dass sie aufsteigen.
Kann das aber auch daran liegen, dass wenn du in Sandhausen bist, hast du ja eigentlich überregional nur eine Daseinsberechtigung, wenn du in der höchstmöglichen Spielklasse spielst, ne? Weil Traditionen gibt es da rumherum, du hast Waldhof, du hast den KSC, also Sandhausen ist jetzt kein Ding, wo du sagst, oh, die haben aus ganz wenig ganz viel gemacht, weil die haben ja eigentlich auch ganz gutes Geld. Das Stadion ist kein Hexenkessel, also es ist wirklich nicht sexy, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, obwohl die sich ja seit Jahren halten. Bei Aue kannst du immer sagen, hey toll, was so eine Kleinstadt mit 18.000 Einwohnern, was die macht, ne? Und wenn Sandhausen, und ich glaube, das ist die Angst von Machmeier, wenn die, je länger die in der dritten Liga verzwergen, und dann interessiert das keinen mehr, weil dafür hast du zu viele interessante Clubs da drin. Und ich glaube, deshalb versuchen die alles. Okay, wir schießen 10-mal auf den Trainermarkt und irgendwie werden wir schon was treffen, was passt.
Und es ist ja so, dass Sandhausen war ja lange Sinnbild für die zweite Liga. Da hieß es ja dann, wenn Bundesliga abgestiegen ist, ja, nächstes Jahr geht's nach Sandhausen. Ne?
Genau, ja.
Mittlerweile hat sich die zweite Liga ja dahingehend auch total geändert, dass die zweite Liga ja jetzt auch Hannover, Nürnberg, Köln, Schalke, Hamburg ist. Das heißt, Sandhausen ist da ja auch irgendwie völlig fehl am Platz mittlerweile.
Aber du hast gerade gesagt, ist nicht sexy. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, das wieder zu ändern. Patrick Glöckner. Ich glaube, jetzt wäre es das Richtige, auf so eine Art Trainer zu setzen. Oder Machmeier geht so in das Regal des Erfahrenen, der die Liga kennt, der aber auch weiß, wie man vielleicht wieder nach oben kommt. Genau, Pavel Dotschev. Oder er macht es wirklich mit Glöckner und einem erfahrenen Sportchef. Und da denke ich an Peter Vollmann zum Beispiel. der die dritte Liga kennt, ist, glaube ich, Nummer zwei, was die Rekordtrainer angeht, ne, hinter Pavel Dotschev, oder hat sich das mittlerweile auch geändert?
Nee, ich glaube, Enox ist mittlerweile vorbeigezogen. Ja? Ich glaube, selbst Koschin hat es vorbeigezogen.
Dann ist er in den Top 5, sage ich mal, aber Peter Vollmann.
Nicht, glaube ich.
Ja, wird sich auch nicht ändern.
Sind Sie schon in Abstiegsnot? Soll Antwerpen nach Sandhausen?
Oder? Interessant war das, beide. Was die Rhein-Neckar-Zeitung geschrieben hat, mit so einer Entlassung kommen ja dann auch immer andere Namen ins Spiel. Also anscheinend hat sich vor der Saison ja Machmeier für Ristic entschieden und gegen Kautschinski, Schuster und Hollerbach. Und ich gehe auch davon aus, dass es jetzt eben wieder ein erfahrener Trainer wird, weil das passt eben zur Dramaturgie. Du fängst mit einem Jungen an, holst dann den knorrigen alten Keller, gehst dann wieder ein Stück weit zurück auf einen Jüngeren, jetzt kommst du wieder mit einem erfahrenen Älteren. Also ich bin auch bei
übrigens
Peter Vollmann.
Ja, weil wir gerade über Peter Vollmann sprechen. Ich habe ja letzte Mal mir auch mal Gedanken gemacht über Image, ne? Weil ich zum Beispiel auch über den HSV gesprochen habe, dass Stefan Kunz immer ein super Image hat, obwohl, wenn du sein Wirken als Sportdirektor mal hinterfragst, auch jetzt gerade in der Trainerkausa, und jemand wie Bruno Labbadia, obwohl er immer geliefert hat, einen schlechten Ruf hat. Peter Vollmann hat ja aus Braunschweiger Zeiten komischerweise auch keinen guten Ruf. Der hat aber Ryan Philipp zum Beispiel entdeckt. Der hat letztes Jahr die Klasse gehalten. Und der Kader, der jetzt von Kessel, der ja ein Braunschweiger Urgestein ist, der steht jetzt auf dem Abstiegsplatz. Also wenn du das mal hinterfragst, musst du dir manchmal sagen, wo kommt das eigentlich her, dass Menschen in diesem Geschäft einen guten und einen schlechten Ruf haben, was mit Ergebnissen gar nicht zu unterfüttern ist.
Lass uns auch noch einmal kurz an Sreto Ristić denken, auch immer richtig kacke entlassen zu werden und vor Weihnachten auch blöd. Also
ja, das,
das ist natürlich immer so ein bisschen Teil des Geschäfts, aber
ist gar nicht so lange her, dass er diesen lustigen Spruch mit den Liegestützen gebracht hat, ne? Wenn man Tabellenführer ist. Man macht ja nicht immer nur eine Liegestütze und guckt dann in den Spiegel, sondern man muss einfach mal weitermachen. Und irgendwann im Sommer ist der Körper dann gestählt.
Jetzt haben sie die Ristić-Leine gezogen.
Ja. So, aber jetzt ist Zeit für den nächsten Wichtel.
Der Moment ist gekommen, wo wir die zweite Nummer anrufen. Wer möchte ziehen?
Peter Vollmann.
Drei Nummern sind noch im Topf.
Wer das zieht? Ist gut mit dem Ziehen, weil wenn ich meine eigene Nummer erkenne, dann muss ich sie jemandem anderen geben.
Ja. So,
ich gucke jetzt nur mal drauf, weil sonst mache ich das selber. Das ist meine eigene Nummer, also dann sollte ich nicht der Erste sein.
Okay, dann Bakic. Genau. Dann Bakic.
Ich hab Beggis Nummer gezogen. Das ist natürlich abenteuerlich.
So, jetzt so, Metzgerei Schmitz.
Ja, ich wollte noch die Koteletts abholen.
Ich sehe ihn, dass Yannick
überlegt. Ich habe pure Angst.
Ich brauche gar nichts zu haben.
Achtung.
Dietrich.
Wunderschönen guten Tag. Hier ist 4:3 der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Yannick Barkic ist mein Name. Mit wem spreche ich?
Hier ist Patrick Ittrich.
Patrick Ittrich.
Du solltest dich doch nicht mit Namen melden.
Einen wunderschönen guten Morgen, Patrick Ittrich. Wie geht es dir?
Den Umständen entsprechend, sagt man ja in der Rekonvaleszenz der Krankheit, ne? Oder der Verletzungsphase.
Ja, du wurdest ja operiert. Erstmal Servus, Herr Ittrich. Du wurdest operiert, ja. Aber du kämpfst ums Comeback und du gibst nicht auf. Ist das richtig?
Das ist richtig, weil das ist keine Option. Aber manchmal fällt es mir schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht immer einfach, wenn man so viele Verletzungen hatte wie ich. Und jetzt ist es ja die fünfte Knie-OP mittlerweile. Das ist nicht so einfach.
Aber wo erwischen wir dich denn jetzt gerade? Wo erwischen wir einen Bundesliga-Schiedsrichter einen Tag vor Heiligabend? Wie sieht das gerade?
Der auch dritte Liga schon gepfiffen hat.
Natürlich, das auch.
Ja, ich habe natürlich dritte Liga gepfiffen. Eine der wirklich, also man könnte sagen, eigentlich europaweit, weltweit, die stärkste dritte Liga der Welt. Um es mal einmal auf den Punkt zu bringen. So. Mit den stärksten Moderatoren, Kommentatoren, bestaussehendsten, fachlich kompetentesten Menschen, die ich wirklich auf diesem Planeten je gesehen habe. Das möchte ich einmal nochmal betonen. Und wo erwischt ihr mich? Ihr erwischt mich einmal zu Hause mit dem Bein hochliegend mit einem Quark-Retterspitz-Umschlag oberhalb der Kniescheibe. Das ist wirklich kein Witz. Ich liege hier gerade mit meinem Bein auf dem anderen Stuhl und da ist Quark-Retterspitz drauf, weil ich noch eine Schwellung im Knie habe, logischerweise nach der OP. Und die muss raus und das ist das beste Mittel, das es gibt, um Schwellung rauszubekommen, neben dem ganzen chemischen Scheiß.
Patrick, einmal ganz kurz, weil ich dich ja bitte hier als Wichtel nominiert habe. Du weißt ja, ich liebe dich. Du heißt ja nicht umsonst der geile Ittrich. Mal allen Spaß beiseite. Wenn man so lange pfeift, du bist ja auch ein sehr positiver Vertreter der Schiedsrichtergilde und du hast ja auch durchaus mal ein paar kritische Anmerkungen gemacht und das kommt dir auch nicht immer so gut an. Ganz im Ernst, du hast ja auch mal beschrieben, wie das ist, man opfert viel, ne? Und wie ist das mit der Unterstützung? Wir reden immer über Kreuzbandrisse bei den Spielern, wann kommen die wieder? Wie zufrieden oder wie unzufrieden bist du mit dem, was in der Professionalisierung das Schiedsrichterwesen gerade im Moment auszeichnet?
Oh, das ist aber eine sehr politisch schwierige Frage für mich, die ich jetzt zu beantworten habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, du kannst ja auch einen Joker ziehen, aber trotzdem, du hast ja Sachen angestoßen. Nein. Bekommst du dann auch Feedback?
Ja, na klar bekommt man da Feedback und das Thema ist für mich jetzt auch erledigt in jeglicher Hinsicht. Mir geht es einfach nur darum, dass wir als Schiedsrichter gesehen werden sollen. Also ich möchte einfach nur, dass man sieht, viele reden über Schiedsrichter und sagen, ja, die machen ihren Job und die machen den Job gut, aber auch trotz der ganzen Dokumentation, die Dokus, die im Fernsehen laufen, die ganzen Sachen, die wir als Schiedsrichter, jetzt nicht das Telefon, ist kein Problem, mit die ganzen Dinge, die...
Noch ein Podcast.
Ja, ich bin zu Hause, was soll ich machen? Ich sag, klar, es ist ein Tag vor Weihnachten, ich rufe die Schwiegereltern an, jetzt ist hier Rambazamba. Ist doch klar, dass man als der so lange dabei ist, einfach auch dem ganzen Gesicht zeigen möchte. Nicht nur, wie schön das alles ist, sondern was da dahinter steckt als Schiedsrichter. Dass wir im Endeffekt genauso trainieren wie Fußballer, nur ohne Zweikampf. Dass wir genauso unter Strom stehen, psychisch wie körperlich. Und dass da natürlich auch Verletzungen die Folge sind. Und dass wir da einfach geschützt werden wollen und uns selber auch schützen möchten. Das ist der Punkt. Und dass wir alles dafür tun möchten, damit wir so gut wie möglich durchkommen, um die bestmögliche Leistung zu bringen. Das ist doch logisch. Und dazu gehört diese körperliche Gesundheit halt auch dazu. Und natürlich ist es was anderes. Es gibt Menschen, die sind gesegnet mit einem guten Körper, die vielleicht nie eine Verletzung hatten. Die haben mal Muskelfaseres oder vielleicht mal hier ein Zwicken, da ein Zwicken. Und wenn du aber in frühester Jugend oder was weiß ich, im jungen Erwachsenen-Dasein schon diverse Verletzungen hattest, das zahlt sich halt irgendwann im Alter aus. Und trotzdem möchte man, ich habe mein Leben lang darauf hingearbeitet, Bundesliga-Schiedsrichter zu sein. Ich bin mit 15 Schiedsrichter geworden und dann bin ich mit 36 in die Bundesliga aufgestiegen. Das sind 21 Jahre, die man gebraucht hat, um ganz oben zu sein. Spieler werden mit 18, 19 aus dem Internat, spielen die Bundesliga, verdienen Millionen und du ziehst dein ganzes Leben irgendwann darauf aus, Bundesliga-Schiedsrichter zu sein. Und da will man da auch bleiben und nicht einfach aufgeben. Und das ist logischerweise dann dementsprechend keine Option. Aber ich sage immer wieder, nicht um jeden Preis. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht.
Patrick, sensationell. Ich habe dich übrigens schon mal in einem sehr engen weißen T-Shirt gesehen. Ich weiß, du hast auch einen Superkörper und bist damit gesegnet. Ja? Ja.
Wenn er sich im Pasaya-Tal warm läuft im Sommer zum Beispiel.
Ich habe übrigens auch noch, eine journalistische Frage mitgebracht. Ich war ja gestern beim Waldhof und gepfiffen hat Martin Petersen. Den kennt man eigentlich aus der Bundesliga. Vor allen Dingen war er in den Schlagzeilen, weil er das Spiel Union gegen den VfL Bochum gepfiffen hat, wo es diesen Feuerzeugwurf gab. Ja. Und jetzt, justamente, eine Woche später, pfeift er sein erstes Drittligaspiel nach einem Jahr. Ist das als Strafe zu sehen oder interpretiere ich das falsch?
Das interpretierst du völlig falsch, weil man als Schiedsrichter der ersten Liga immer mal wieder auch in der dritten Liga pfeift. Auch ein Dennis Aitekin, Felix Brüch, alle Top-Schiedsrichter pfeifen, Stieler, wie sie heißen, pfeifen natürlich in der dritten Liga. Jetzt ist es so, da man natürlich vielleicht ein paar Verletzte hat, ist natürlich die Schlagzahl für die ersten beiden Ligen höher für die Bundesliga-Schiedsrichter als für die dritte Liga, weil wir ja einen Pool von Drittliga-Schiedsrichtern haben. Aber man versucht schon immer mal wieder Schiedsrichter der Bundesliga oder der zweiten Liga in der dritten Liga anzusetzen, gerade auch bei Spielen, wo man vielleicht auch sagt, hat eine gewisse Brisanz.
Ja, aber Patrick, darf ich da mal kurz Markus Lanz-esk eingreifen?
Gerne.
Es natürlich für uns so zu interpretieren, oder für mich dann in dem Fall, ausgerechnet eine Woche, nachdem das ist mit dem Feuerzeugwurf, ist das nächste Spiel sein Drittligaspiel. Das könnte ich mir vorstellen, hätte man auch glücklicher dann machen können mit seinem Drittliga-Einsatz, oder? Ja, das wirkt ja, oder könnte ja dann wirklich so wirken.
Aber er hat ja nichts falsch gemacht.
Aber er hat gut gemacht bei Union.
Ja, aber er war ja nur in den Schlagzeilen. Ich hatte das Gefühl, vielleicht nimmt man ihn ein bisschen raus und macht ihn nicht nochmal in der Bundesliga, aber dafür pfeift er mal ein Drittligaspiel. Aber wie gesagt, das ist ja von mir nur eine falsche Interpretation gewesen.
Das ist hineininterpretiert, man kann sagen, okay, wenn ich jetzt ein Spiel komplett zersiege, ne? So richtig zersiege als Schiedsrichter, wo man auch deutlich auch Kritik äußern darf und sagt, das war keine gute Leistung, und dann eine Woche später pfeift man in der dritten Liga, dann kann das natürlich schon sein, dass man sagt, okay, jetzt nehmen wir den aus dem Kreuzfeuer, der pfeift dritte Liga, wobei, das sind alles Interpretationssachen, da bin ich dann auch der falsche Ansprechpartner, um das selber zu interpretieren. Aber das hat in diesem Fall, würde ich sagen, auf gar keinen Fall irgendwas damit zu tun.
Super, dann haben wir das ja geklärt. Dann weiß ich das jetzt auch.
Wenn wir schon mal einen Schiedsrichter haben, müssen wir das Thema natürlich aufmachen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ein großes Thema der Hinrunde war ja die Kommunikation zwischen vierter Offizieller, Schiedsrichter, Trainer. Ich glaube, bei jedem Verein, ich mache jetzt hier ein ganz, ganz großes Thema auf, aber es ist schon...
In der dritten Liga, ne? Du redest von der dritten Liga.
Genau, richtig? Ich rede speziell nur von der dritten Liga, da du ja auch in der Bundesliga
fährst. Ja, das möchte ich bitte, dass du das betonst. Das ist ja auch euer 5-7 Podcast, da geht ja um die dritte Liga. Ne?
Ja. Siehst du das ähnlich, dass es ein spezielles Drittliga-Problem ist und liegt es allein an den Trainern, an den Schiedsrichtern oder was ist das Kernproblem, dass wir in dieser Saison so viel über Kommunikation, Trainer, vierte Offizielle sprechen?
Also es geht zu einem Gespräch, das ist wie in einer guten Ehe, liebe Freunde, das habt ihr ja nicht, ihr kennt das ja nicht alle, weil ihr seid ja noch so jung oder ihr habt keine Frauen mehr, ja. Es gibt, ja, ich möchte das in aller Deutlichkeit betonen, ich kenne euch ja nun, da gehören immer zwei dazu.
Versteht was jetzt was in der meine? Ehe oder im...
Auch in einem Gespräch, in einem kommunikativen Gespräch zwischen zwei Menschen gibt es immer das Sender-Empfänger-Problem auf beiden Seiten. Ja?
Pfarrer Idrich spricht.
Ja, und wenn wir uns damit mal auseinandersetzen, wie Kommunikation funktioniert, in der alten Lehre, jeder hat das mal gelernt, irgendwo ich bei der Polizei oder wo auch immer, dann weiß man ja immer, wie Kommunikation funktioniert und dass das immer natürlich von zweierlei Seiten ausgeht. Wir als Schiedsrichter sind eigentlich die, ich sage jetzt eigentlich die, die deeskalieren sollen, die fachlich kompetent an der Seite stehen sollen, die Druck rausnehmen sollen. Das funktioniert aber nicht immer. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Faktor, glaube ich, in der dritten Liga. Da stehen natürlich vierte Offizielle, die kommen aus der Regionalliga. Der Drittliga vierte Offizielle wurde eingeführt in der vorletzten Saison, dass da von den Erfahrungswerten und von den Alterswerten, die dort ist, nicht immer die Top-Erfahrung und Top-Kommunikationsstrategie auf den Platz kommen kann, ist doch völlig klar und dass man da nicht immer auf der Höhe sein kann, wenn du auf einmal einen Olaf Jansen hast, sage ich mal, der bei Viktoria Köln, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, Mitte 50, 60, ich habe keine Ahnung, Anfang 50, ich weiß nicht, wie alt er ist, da prallen Welten aufeinander. Und da kann man nicht immer erwarten, dass das alles funktioniert. Auf der anderen Seite habe ich aber auch dann die Erwartungshaltung von Trainern, auch von jüngeren Trainern, dass die auch wissen, wer da steht. Und die jetzt... Weil der Köter hier, das ist Wahnsinn. Hier ist was los, ey. Also man muss immer auf beiden Seiten gucken, dass das miteinander funktioniert. Und das kann nicht immer funktionieren, weil die Erfahrungswerte auf der einen Seite fehlen. Aber auf der anderen Seite muss ich immer davon ausgehen, dass auch in der dritten Liga, ich muss ja sagen, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, in der dritten Liga haben wir ein Problem, was die Mischung der Personen anbetrifft. Entweder du hast jemanden als Spieler oder als Trainer, der war mal in der ersten Liga und dachte, er ist der Größte, ja, und dann kommen die mit 17, 18, die nach oben kommen, das sind die, die denken, sie werden die Größten. Und die sammeln sich in der dritten Liga.
Und zwar nur auf dem Platz, genau. Hoffe ich.
So, ja, ganz genau. Natürlich nur auf dem Platz. Nein. So. Und da prallen Welten aufeinander in jeglicher Hinsicht. Und in der Mitte steht ein Mensch, der vielleicht 25 ist, und der soll das alles regeln. Und an der Seite steht einer aus der Regionalliga, der ist vielleicht 22, 23 und soll das auch alles regeln mit den ganzen Emotionen, die da im Fußball funktionieren und rausgelassen werden. Das ist immer ein beidseitiges Problem und da sind wir als Schiedsrichter dran, uns da besser zu gestalten und vielleicht auch besser zu werden. Das wird aber nie 100% funktionieren. Deswegen kann es einfach sein, dass es die Saison einfach so hergegeben hat. Ich bin aber immer der Meinung, dass man als Älterer, als Erfahrener, auch als Trainer, auch als Spieler, da mal etwas Kontenance bewahren sollte, auch den Jüngeren gegenüber, den Schiedsrichtern. Weil die versuchen ihr Bestes, das funktioniert nicht immer, das ist bei mir genau das Gleiche, aber das finde ich so ist so ein Punkt, aufeinander zugehen, miteinander sprechen.
Patrick, wir wollten eigentlich 5 Minuten sein, bevor Yannick Barkic hier noch ein Fass aufmacht, habe ich nur noch eine Frage, Feiertage. Feierst du mit der Familie in Hamburg oder in Island?
Ich feiere natürlich, es stand natürlich einmal im Raum, dass man nach Island fährt, weil in Island ist Schnee, wir wollten einmal Schnee sehen, in Hamburg gibt es keinen Schnee, wir bleiben in Hamburg.
Wir wünschen dir auf jeden Fall auch in Hamburg ein gesegnetes Weihnachtsfest und wir drücken dir die Daumen, du bist keiner, der aufgibt, du wirst wieder Bundesliga pfeifen und wir werden dabei sein auf den Rängen und werden dir zujubeln als Patrick Ittrich Fanclub.
Ich bedanke mich. Wenn das so kommt, dann werde ich euch abfeiern und vielleicht auch ein bisschen küssen. In diesem Sinne.
Gute Genesung wünsche ich dir.
Danke, gute Besserung, mein Lieber.
Tschüss.
Schöne Weihnachten. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Euch auch. Ciao.
Aber Wahnsinn. Aber das finde ich dann schon interessant, wenn er sagt, die Mischung passt nicht und die vierten Offiziellen sind häufig aus der Regionalliga. Warum lösen wir das nicht einfach und die Schiedsrichter, die nicht mehr in der Bundesliga pfeifen dürfen, weil sie die Altersgrenze erreicht haben. Mhm. Stellen wir an die...
Ja, vielleicht haben die keinen Bock. Lasst uns doch erstmal anstoßen, Freunde. Wir haben jetzt hier auf einmal, jetzt kommt hier so eine Schärfe rein.
Dass Bundesliga-Schiedsrichter auch mal dritte Liga pfeifen, hat natürlich deswegen auch viel Sinn, weil sie da ohne Videoassistent auskommen müssen und da vielleicht nochmal wieder ein bisschen Eigenverantwortung trainieren.
Ich habe das nur gedacht, Martin Petersen, dass das vielleicht, man hätte ihm doch dann einfach nur in der nächsten Woche direkt das nächste Bundesligaspiel.
Aber Strassi, du weißt, ich schätze dich total, aber ich verstehe gerade den Gedankengang nicht so.
Ich habe das Gefühl, man nimmt ihn aus der Schusslinie.
Nee, der wurde doch nur gelobt für seine...
Hat er nichts falsch gemacht.
Gar nichts. Also es gab ja gar keine Diskussion, dass der Schiedsrichter irgendwie zu früh, zu spät, er wurde ja überall gelobt und dass der jetzt als Drittliga, der war eingeteilt dafür, das sehe ich komplett anders.
Für mich ist das ja keine Degradierung, ein Drittligaspiel zu machen. Für mich wäre es ein Aufstieg.
Wir können ja auch mal Bernhard Rares fragen, wie er die Leistung von Martin Petersen fand.
Der muss jetzt weggehen. Wollen wir mal schnell über den Waldhof und Arminia Bielefeld sprechen?
Oder wollen wir schnell erst noch eine Nummer anrufen, weil wir laufen hier so ein bisschen aus dem Zeitfenster raus.
Einmal kurz Waldhof. Das war ja gestern hochwichtig. Ja?
Kriegen wir hin.
Pass auf, oder? Ja gut. Lass uns noch warten im Waldhof. Lass uns noch warten im Waldhof.
Okay, gut. Du möchtest wichteln.
Ich möchte jetzt jemanden anrufen.
Der Tobi ist völlig... Also was hier los ist, ist...
Ich habe ja schon angerufen.
Dann ziehe ich jetzt eine Nummer.
Ich habe Ittrich angerufen.
Aber Ittrich war gut, fand ich. Wie er mit seinem Quarkumschlag
dann. Und warum der geile Ittrich, musst du dann in der nächsten Folge mal erklären, ne?
Weil er einfach so ein geiler Typ ist.
Ja. Und der Zehnfache wird dann aufgelöst.
Okay, das ist jetzt meine Nummer. Das heißt, jemand von euch muss rangehen.
Veggie. Ja, ich mach das dann.
Moment, ich muss ja eben
wählen. Gibt es einen, mit dem du nicht sprechen möchtest?
Wahrscheinlich jetzt mein Freund Uwe Koschina.
Okay.
Aber wenn es die Nummer von ihm ist, dann habe ich den, irgendwas mit dem Waldhof.
Ich habe die Nummer von Uwe Koschinat nicht. Deswegen.
Nee, aber das ist wahrscheinlich was mit dem Waldhof hier. Weil er gerade gesagt hat, lass uns noch einen Moment warten.
Ja. Das wäre jetzt zu offensichtlich, oder? Achtung.
Oder der muss jetzt weg, oder was?
Jo.
Hallo. Schönen guten Tag, hier spricht Thomas Wagner. Wir sind vom 4:3 Podcast. Und ich befürchte, die Leitung ist nicht so gut. Wer spricht denn da?
Der Terence spricht hier.
Ach, hör auf.
Wer spricht denn?
Terence Boyd.
Ach so. Ja. Ach so.
Dein bester Freund.
Mein bester Freund. Schönen guten Tag. Und das vor Weihnachten auch noch. Ist ja Wahnsinn.
Ja, siehst du mal. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, wie hier alles zusammengeführt wird. Ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Ja, wir wollten kurz vor Heiligabend, Terence, schön, dass du dran bist, einfach auch mal wieder die Liebe zwischen Thomas Wagner und Terence Boyd neu entflammen. Ja.
Also Terence, ich kann dir eins sagen, meine Kinder kommen alle zu mir an Weihnachten, also es ist alles in Ordnung. Und würde dich dann fragen, wie geht's denn einfach so einen Tag vor Heiligabend? Hast du alle Geschenke?
Ich habe gerade jetzt eben noch das letzte Ding noch irgendwie hier so einen Gutschein nochmal geholt und eigentlich bin ich jetzt fertig. Eigentlich bin ich jetzt fertig mit der ganzen Chose. Das ist ja wirklich stressig. Hör mir auf. Aber ja.
Kriegst du eigentlich Prozente im Waldhof-Shop?
Ja, gut. Komme ich nicht weit bei meiner Frau mit Waldhof-Sachen.
Das wäre lustig.
Also für die Kinder reicht es noch, aber ich glaube, Fanartikel, egal von welchem Club, das ist, glaube ich, bei der Frau relativ egal. Macht es bei deiner Frau, bei deinen Kindern, macht die Frau auch die Geschenke oder?
Ich habe leider keine Kinder.
Ne, bei mir macht's Amazon.
Und meine sind schon so groß, dass die ihre Wünsche ganz klar artikulieren. Genau. Ne?
Die haben Papas Kreditkarte.
Stimmt. Hast recht, schon vergessen. Ja, genau, stimmt.
Aber ich glaube, die Frau von Yannick Bakic würde auf jeden Fall Sachen aus dem Waldhof-Shop nehmen. Ja, oder?
Ja, natürlich. Ja. Wir haben zu Hause auch einen Schlappnerhut. Also wir haben alles.
Ja. Na super.
Terence, jetzt müssen wir dich natürlich erstmal fragen. Du fällst ja aktuell leider mit einer Verletzung aus, die ein bisschen langwieriger ist. Du bist ein erfahrener Spieler. Lässt man sich durch sowas dann irgendwie Weihnachten noch ein bisschen vermiesen oder kannst du jetzt das erstmal wegschieben und Weihnachten trotzdem genießen?
Ja, das kann man schon trennen. Also natürlich, trotzdem gibt es mir mental Scheiße, darüber wollen wir nicht reden. Aber Weihnachten ist Weihnachten und im Endeffekt stehen ja da auch irgendwie Kinder und Familie im Fokus. Also ob die jetzt verletzt ist oder nicht, trotzdem, das ist ja nochmal was Separates. Ne? Aber generell ist jetzt so, ich habe es jetzt eigentlich in der letzten Woche so ein bisschen akzeptiert, war auch ein kleiner Prozess. Und kann's nicht ändern, so ist das Leben. Kommen immer irgendwelche Bausteine, die den Weg fallen und wo du dann halt improvisieren musst und dich neu anpassen musst, ja. Aber ja, das werde ich trotzdem ganz normal genießen können, ja.
Terence hast einen Mittelfußbruch. Ich glaube, das ist die, genau, so eine schwere Verletzung oder ein Bruch hattest du auch noch nicht. Ich habe dich gestern gesehen, hattest so einen Skischuh an. Genau. Musst du den die ganze Zeit tragen oder wie ist das?
Ja, genau. Den muss ich jetzt eigentlich erstmal die ganze Zeit tragen.
Aber kann das nicht vielleicht sogar sein, dass du am Ende so einen geraden Fuß hast, dass du auf einmal Fußball spielen kannst?
Du, ich habe mit Strassi auch geredet. Ich glaube sogar, ich lasse ihn vielleicht dran, wenn ich wieder fit bin, weil dann habe ich vielleicht mehr Technik. Also,
aber lass uns dann doch nochmal auf die Situation kurz von eurem Club schauen. Gestern das 1:1 gegen Bielefeld. War das jetzt irgendwie was, womit man ja positiv dann in die Pause gehen kann? Wie schätzt du die Lage bei euch ein?
Ja, ich sag mal so, die Leistung war auf jeden Fall positiv. Ne? Wir haben da, denke ich mal, unser Herz auf den Platz gelassen. Nur, ja, im Endeffekt hast du nochmal ein oder andere Einschussmöglichkeit gehabt, wo du einfach den Deckel hättest drauf machen können und beziehungsweise am Ende noch gewinnen könntest. Und das war halt schade, dass wir halt immer irgendwie, kommt eins zum anderen, dass du irgendwie nicht 3 Punkte einfährst. Das ist natürlich blöd, aber gut, es ist, wir können jetzt, ich denke mal, wir können trotzdem das Spiel gucken und sagen können, hey, wir haben engagiert gespielt, wir haben, ja, wir haben viele Chancen ausgearbeitet und da müssen wir einfach noch kalter sein dann. Gucken wir mal, dass es im neuen Jahr besser wird.
Ja, wie eiskalt man vorm Tor sein kann, hast du ja beim letzten Mal gezeigt, als du den aus 3 Metern richtig schön reingeknallt hast, ne?
Genau.
Ja. Mhm. Ja. Könnt ihr euch nicht erinnern, er hatte doch so eine Riesenchance, die er hat liegen lassen.
Ach so, die, ja, da war ja.
Wir sind doch besinnlich, nein, da kann man doch mal Scherze machen.
Ich kenne ja, ja, kenn nur die Tore von Terence Boyd. Wenn wir auf das Tabellenplätzchen schauen, ja. Plätzchen 15, mit Blick auf die Tabelle. Wie viel Sorgen machst du dir dann für die Rückrunde? Weil es ist ja schon super eng da unten und es sieht ja schon so aus, als ob ihr dann bis zum letzten Spieltag in die Klasse kämpfen müsst.
Ich meine, das kennen wir ja schon aus der letzten Saison. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist natürlich auf jeden Fall alles, denke ich mal, unter Strom, wenn es gleich wieder losgeht und wissen, was die Zeit geschlagen hat. Also da kannst du jetzt nicht ändern. Du bist jetzt da auf dem Platz und dann musst du halt gucken, dass du halt über Dauer spätestens am 38. Spieltag auf jeden Fall gar nichts mehr damit zu tun hast, aber es ist noch ein weiter Weg und ja, das ist aber schön, ist was anderes.
Ja, und dann überleg mal ja jetzt auch gerade, holen wir noch einen neuen als Beuth-Ersatz. Ist das was, wo du sagst, das ist mir eigentlich egal, weil wenn ich fit bin, spiele ich eh wieder? Oder guckt man dann schon auch genauer hin? Ah, wer ist da im Gespräch? Wer könnte da kommen? Ah, den will ich nicht. Ist das was dich beschäftigt?
Nicht unbedingt. Ich vertraue da schon, dass der Luvise und der Travis, dass sie da schon was Gutes finden werden. Ich meine, Luvise hat schon gleich gesagt, ja, danke Terence, weil den jetzt am Tag der Diagnose alle Berater angerufen haben und Stürmer angeboten haben. Das ist jetzt ja die Kunst, dass du jemanden findest, der einmal ja fürs Team passt und nicht nur hier für ein paar Wochen, sondern auch mittellangfristig. Ja, das wird man dann sehen, ne? Aber ich weiß natürlich auch um meinen Platz in der Mannschaft und bei mir ist es aber genauso auch. Muss ich mir auch zurückarbeiten und gucken, dass ich dann zu Recht auch wieder Spiele und Tore schieße, ne? Aber das heißt ja nicht, wenn ein neuer Stürmer kommt, dass nur langfristig einer spielen kann. So ist es ja auch nicht, ne? Also von daher, ich begrüße, solange wir jetzt hier irgendwie Spiele gewinnen, ist es ja eigentlich scheißegal. Du willst ja erstmal keine Sorgen haben.
Aber eine Sorge ist ja auch weg im Abstiegskampf, wenn irgendwann 1:12 ist, Marco Antwerpen wird nicht mehr kommen.
Der wird nicht mehr kommen, genau. Da haben sie jetzt ja, also muss man nicht mehr lassen, das hat er auch immer geschafft. Bei Lautern, bei Mannheim, bei uns war auch echt. Bei mir in der Rückrunde gab es auch einen Punkt, wo ich dachte, jo, ich glaube, wir steigen ab. Also das ist ja gar nichts, was wir hier machen. Und er hat es immer wieder geschafft. Und ich denke mal, oder ich bin auch guter Dinge, dass es bei Osnabrück schaffen wird, ja.
Also du sagst, der VfL Osnabrück hält die Klasse.
Die Chancen stehen gut mit ihm an der Seitenlinie, sagen wir es mal so.
Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Jetzt haben wir erstmal alle Weihnachten. Wir wünschen dir wirklich ein paar schöne, erholsame Weihnachtstage, dann eine gute Genesung, dass du dann so bald wie möglich wieder auf dem Platz stehen kannst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Tschüss.
Mach's gut. Liebe Grüße, bis bald. Terence, ciao.
Ciao.
Das ist ja hier ein All-Star.
Aber ich muss trotzdem sagen, wir haben wieder das alte Problem.
Der kam auch von dir, ne?
Wir kriegen keine Gespräche bei
Aber wir sind ja besinnlich Weihnachten. Ja, ja. Wir wollen ja mal ein bisschen was hören. Ein bisschen was.
Ja, ja,
aber
Tobi,
Zitate
Tobi,
mit, ja.
Tobi ist die ganze Zeit hier. Das ist.
Ja, sorry, ich hatte die Idee nicht mit den 4 Wichteln innerhalb von einer Stunde. Ja.
Aber ich habe.
Wir sind doch super in der Zeit.
Ja,
wir
super.
Haben 10
super.
Vor 11.
Ja, ich sag nur
und
trotzdem.
Vor allen Dingen bin ich froh, dass der Wichtel, der gleich noch kommt, der letzte ist, weil irgendwie passt das.
Achso, der kam von dir.
Terence war von mir.
Also
ja. Terence
war von Beuth war von Tobi. Ja. Ittrich von mir und Norbert Meyer von dir. Also es ist noch der von Strassi.
Ja. Und den so zum Schluss, das finde ich richtig.
Wir haben da eine Frau. Ja. Sabrina Wittmann.
Nein. Sönke Sievers.
Auch nicht. Sönke Sievers können wir mal so by the way anrufen. Aber cool, dass wir noch gewartet haben mit dem Waldhof.
Dass ja. natürlich jetzt ausgerechnet Veggie rangeht bei Terence Boyd, das ist, hätte natürlich auch kein Drehbuchautor schöner schreiben können. Für alle, die es nicht wissen, ihr hattet ja so ein kleines Techtelmechtel irgendwann mal. War das eigentlich nicht, das war doch in der letzten Saison schon, oder nicht? Mhm. Ja, als er zum Waldhof ging. Eine lebhafte Diskussion hattet ihr hier im Podcast und es ist doch schön, dass wir jetzt so kurz vor Weihnachten euch wieder versöhnen konnten.
Absolut. Wunderbar. Die Welt muss um Weihnachten friedlicher werden.
So ist es.
Das sowieso.
Dafür schütte ich noch ein bisschen Cremant ein.
Und dann reden wir jetzt mal ganz kurz, Ehre wem Ehre gebührt.
Über den Herbstmeister.
Dynamo Dresden. Sie stehen ganz
klarer
oben.
Klarer Aufsteiger.
Wir haben das schon mal gedacht, dass Dynamo Dresden nach der Hälfte der Saison nicht mehr von da oben wegzukriegen ist. Wo ist der Unterschied zur vergangenen Saison? Was macht Dynamo Dresden jetzt aktuell stärker? Wo können wir sagen, na, jetzt schaffen sie es aber wirklich?
Also der Punkteabstand war ja letztes Jahr viel größer. Und ich glaube, dass man schon sagen kann, dass Markus Anfang insgesamt, wenn man alle seine Stationen sich anschaut, sicherlich kein schlechter Trainer ist. Ich fand nur trotzdem, dass er diese Rolle als absoluter Topfavorit nicht gut geschultert hat, indem er sehr dünnhäutig wirkte, indem er sich mit allen angelegt hat und sowas. Und du hattest das Gefühl, als es dann ins Rutschen kam in der zweiten Tabellenhälfte, hat er gar keinen Anpack mehr gehabt, dagegen anzuarbeiten. Bei Thomas Stamm, der hat so eine angenehme Ruhe und sie hatten ja schon eine schwierige Phase in der Hinrunde, die haben sich schon bestanden, das spricht dafür. Auf der anderen Seite muss man immer noch sagen, der Druck ist unglaublich in Dresden und wenn die im März mal 2 oder 3 Spiele nicht gewinnen, dann hast du auch wieder die Nervosität da, die man sicher in Cottbus zu dem Zeitpunkt da nicht haben wird, wobei die anderen Mannschaften, die oben sind, Saarbrücken, Bielefeld, die stehen auch unter Druck. Also ich finde, mit dem, wie sie spielen im Moment, mit dieser Souveränität, sind sie der Aufstiegsfavorit Nummer 1. Aber durch würde ich es noch nicht bezeichnen, weil dazu die Geister der Vergangenheit, der jüngsten Vergangenheit, schon auch noch da sind.
Der Kicker hat getitelt, ein Anfang mit besserem Ende, Fragezeichen. Fand ich natürlich sehr gut. Und wenn man sich umhört oder auch den Artikel liest, dann ist ganz klar, dass Thomas Stamm es schafft, ein Gemeinschaftsgefühl, ein Wir-Gefühl zu erzeugen. Er nimmt alle mit, alle sind wichtig. Es ist keine, sagt man noch, Wagenburg-Mentalität. Es ist keine 13, 14 Spiele und der Rest ist mir eh scheißegal. Und wenn es nicht läuft, brauche ich übrigens neue Leute im Kader, so wie es Markus Anfang ja dann auch öffentlich gesagt hat, sondern er gibt jedem das Gefühl, wichtig
also
zu sein.
Also ist es doch eine Wagenburg, aber mit allen.
Aber mit allen, ja, ja genau. Aber nicht mit nur so einem abgeschirmten
Bereich.
Ja, VIP-Bereich, genau, sondern jeder sitzt da im VIP-Bereich von Thomas Stamm und das sieht man auch, jeder ist wichtig im Laufe der Saison. Dann war mal Toni Menzel einer, der hervorgestoßen ist, der dann aber auch mal wieder zurückgestuft, aber dann auch wieder zurück und so weiter. Ein Kutschke, der sich unterordnet, der nicht immer spielt, aber dennoch trifft und dennoch wichtig ist, der sich warm läuft und einer der lautesten ist, der jubelt, wenn dann neben ihm das Tor fällt von einem anderen und sowas. Und wenn sie das übertragen können, plus natürlich diese absolute Wucht des Stadions, der Fans, dann ist es, glaube ich, die Saison soweit. Dann gehen sie hoch in die zweite Liga. Sie dürfen aber nicht, wie in den letzten Jahren, auch nur 1% nachlassen. Dafür ist die dritte Liga dann zu ausgeglichen, zu stark.
Was Thomas Stamm auf jeden Fall schafft, ist, dass er eine Breite schafft im Kader, also diese Wagenburg-Mentalität von allen. Man merkt ganz klar in dieser Saison, es wird viel mehr auf die Jugend gesetzt. Menzel, Ömichen, aber auch so Sterner, Riesch, selbst ein Oliver Batista Meyer, das sind alles so junge Spieler, das ist gar nicht mehr nur noch Hauptmann und Kutschke. Selbst ein Chazar, der jetzt auch wieder getroffen hat am Wochenende, das sind alles so junge Spieler. Also ich glaube, die haben so eine goldene Generation vor sich, wenn die den Aufstieg schaffen. Und ich finde, zum Wochenende passt es einfach, dass Kutschke das letzte Tor von Dynamo schießt in diesem Jahr, der ja eigentlich seit 2 Monaten gar nicht mehr Thema war, sportlich zumindest, aber jetzt passend zum letzten Spiel nochmal den letzten Schlusspunkt setzt, um dann auch wieder von den Medien gefragt zu sein, um dann nochmal dran zu erinnern, ey, wir müssen Demut walten lassen, keine Missgunst, ne? Der spielt seit 2 Monaten keine Rolle mehr. Der könnte auch sagen, ey, scheiße, ich möchte hier mehr spielen, ich komme ja irgendwie auf meine Tore, wenn ich spiele. Macht er aber nicht. Das, was du sagst, der freut sich extrem, der freut sich viel mehr, wenn ein anderer ein Tor schießt an der Seitenlinie, das fällt total auf und das muss sich Dresden diesmal bewahren und deswegen passt es so gut ins Bild, dass er eben das letzte Dynamo-Tor geschossen hat in dieser Saison.
Und ihr müsst euch mal vorstellen, in Haching waren 11.000 Zuschauer, ne? Wie viele waren davon Dresden? 9,5.
Ja, davon waren ja auch viele erstmal nicht da.
Ja, okay.
Aber nur ein Wort zu Kutschke zu sagen, ein sehr umstrittener Typ, das haben wir ja auch hier schon aufgearbeitet, aber der ist natürlich intelligent genug, um auch zu wissen, ich meine, wenn wir am Ende aufsteigen, dann steht mein Name da auch drin und wenn wir nicht aufsteigen, dann bin ich zum dritten Mal hintereinander nicht geworden und ich will ja vielleicht irgendwann auch in dem Verein was machen, deshalb glaube ich ihm auch, dass das überzeugend rüberkommt, weil ihm einfach der Verein auch am Herzen liegt und wenn er jetzt die Ego-Nummer fährt, dann würde das ja kontra produzieren.
Es gibt aber auch genügend Spieler in der Vergangenheit, die das schon gemacht haben, ne?
Klar.
Und dadurch den Erfolg gefährdet haben.
Aber glaubt ihr, also jetzt mal ohne Spaß, steigt Dynamo Dresden auf?
Ich sag ja.
Ich auch. Ja, muss ich nicht sagen, habe ich vor der Saison schon gesagt.
Also die zwei Aufsteiger stehen ja eh schon fest, Dresden und Bielefeld.
Ja, aber mit Blick auf die Tabelle, also ist dann aber glaubt ihr, dass Cottbus, ist das eine also ist das jetzt geil und es war alles schön, haben die wirklich nicht so ein fettes Wörtchen mitzureden um den Aufstieg?
Also ich dürfen halt nicht zu viel darüber nachdenken. Sie haben jetzt ein bisschen Zeit, auf die Tabelle zu gucken. Das könnte natürlich ein Problem sein, dass du jetzt auf einmal irgendwann realisierst, hey, wir können ja wirklich genau das Gleiche schaffen, was vor uns in den Jahren Münster, Ulm, Elversberg geschafft haben, durchzumarschieren. Wenn sie schaffen, das auszublenden und wenn sie auch diese Causa Wollitz regeln, also da darf natürlich auch nicht zu viel Fragerei drumherum entstehen, macht er weiter, hört er auf, in welcher Funktion macht er weiter, das sollten sie frühzeitig klarziehen und dann einfach in Stiefel da weiter durchziehen und dann können die auch aufsteigen.
Interessant fand ich, Heiner Backhaus war ja mit Jannik in Aachen, der hat ungefragt über Cottbus geredet, über die Saison und sagt, die haben also so einen Glückslauf, die gewinnen einfach ihre Spiele, wo wir dann nur unentschieden spielen, beginnend mit dem Spiel, mit diesem Schuss von Borgmann gegen Aachen. Die Frage ist immer, wie lange hält so ein Lauf? Aber trotzdem, wir beide haben das ja schon in Osnabrück gesagt, da ist auch schon eine Menge Substanz drin in Cottbus. Ich würde mich jetzt nicht festlegen, dass die aufsteigen, weil dazu sind die Abstände. Für mich sind die Kontrahenten Bielefeld, Saarbrücken und Ingolstadt. Das würde ich so sagen, das sind die drei, denen ich am meisten zutraue aus diesem engen Feld. Aber Cottbus hat eine gewisse Heimstärke, eine Wucht auch mit diesem Stadion. Wollitz, glaube ich, kann die schon packen. Also ich sehe für Cottbus echt gute Chancen, das Ding durchzuziehen. Und ich meine, es wäre ja nun nicht das erste Mal von Liga 4 in 2. Also das ist kein Ding der Unmöglichkeit.
Also ich habe mir am Freitagabend das Tipico-Topspiel reingezogen, wie man das so schön macht. Und zum ersten Mal so wirklich mal darauf geachtet, wie spielt Cottbus eigentlich. Und das ist sehr bemerkenswert, was die für eine Energie auf den Platz legen. Wirklich, also wie sagt man das so, im wahrsten Sinne des Wortes. Die machen das Spielfeld extrem breit. Das Spiel ist super wild. Dadurch entstehen total viele Torchancen und die haben sich in der Hinrunde in so einen Flow entwickelt, dass man sagen kann, mit diesem Flow sind sie auf jeden Fall Aufstiegskandidat. Ist die Frage, bleibt der im Winter so oder wird das zurückgefahren? Weil du hast jetzt das erste Spiel in Bielefeld, das ist direkt ein Knackpunktspiel. Mhm. Wenn du das gewinnst, bist du direkt wieder drin und dann ist Cottbus total gefährlich. Ich tausche mich ja sehr viel aus mit Daniel Flottmann, unserem Experten, der ja wirklich sehr tief drin ist beim VfL, aber auch unter Pele Wollitz gespielt hat. Er sagt selber, Pele Wollitz ist, glaube ich, der Mann in der dritten Liga, der die meiste Ahnung hat vom Fußball. Das muss sich natürlich Energie bewahren. Ich bin sehr darauf gespannt, ob er wirklich am Ende der Saison aufhört. Ich würde sogar fast sagen, er muss aufhören, weil erfolgreicher wirst du ja nicht mehr mit Cottbus, selbst wenn du aufsteigst. Aber dann ist halt die Gefahr, dass du dann ja, der diesen Absprung verpasst.
Okay, aber wenn wir sagen, Wollitz muss aufhören, dann werfe ich jetzt mal in den Raum, dann muss er aber eigentlich auch Cottbus verlassen, oder? Stellt euch vor, Pele Wollitz wird Sportdirektor. Das wird nicht funktionieren. Das ist wie ja, es sehr oft in Dortmund. Terzic guckt dann die ganze Zeit von der Tribüne auf Rose. Es wird, egal was passiert, wenn es nicht gut ist, wird auf Wollitz geblickt. Du bringst im Prinzip nur Unruhe rein, obwohl du nichts dafür kannst. Weil die Medien, das Umfeld, die Fans, wir alle, wir werden auch darüber reden. Das wird so nicht funktionieren, glaube ich.
Ich würde dann nochmal ein Jahr dranhängen. Nochmal, wenn sie aufsteigen, nochmal mit dem Spirit, den sie jetzt haben, mit dem sie seit dem Aufstieg in die dritte Liga ja auch mit sich tragen, der hauptsächlich durch Wollitz kommt, das nochmal in der zweiten Liga zu transportieren, kann auch funktionieren, finde ich. Und dann zweite Liga halten, dann kann er immer noch sagen, okay, jetzt ist wirklich Mission accomplished und jetzt soll der Nächste ran.
Ja.
Darf ich, weil es an dieser Stelle ganz gut passt, weil wir über Cottbus reden, meinen Spieler der Hinrunde dann auch hier nennen? Für mich ist es nämlich Timmy Thiele.
Ach, ich habe auch einen von Cottbus.
Bethke.
Ja gut, der ist natürlich naheliegend.
Ich auch, Sigerci.
Ach so.
Ach echt? Also sind wir alle bei Cottbus.
Ist du ja hast geil.
Auch, ich habe Bethke.
Ja, okay, ja. Ich habe auch Bethke. Hat Bethke gewonnen.
Ja, genau. 2-1.
Ach so, das ist eine Abstimmung. Nein, wirklich ein Satz zu Timmy Thiele, einer, der vor 15 Jahren schon dritte Liga gespielt hat, nach so vielen Höhen und Tiefen in seiner Laufbahn jetzt nochmal so aufzutrumpfen. Er ist ja so ein bisschen beispielhaft für den Cottbusser Aufschwung. Zweitbester Scorer der Liga. Das ist einfach toll, dass wir den jetzt so nochmal wiedersehen. Hat hier bei uns im Podcast ja auch viele schöne Sachen erzählt, auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen.
Und man muss ganz ehrlich sagen, und jetzt bin ich mal ganz unbescheiden, diese Saison hat er mir zu verdanken. Wir haben uns in Osnabrück gesehen damals. Absolut. Wir haben vor dem Spiel gesprochen. Er sagt, wenn du kommst, Glück. Wir haben auf 2 Tore uns geeinigt und seitdem zündet er. Ja. Strassi, du warst dabei.
Ich war dabei und ich war bei vielen Dingen dabei, die Wagner angefasst haben und zu Gold wurden. Zumindest kurzfristig.
Gut, aber ihr habt alle auch Cottbusser. Insofern sind wir uns da zumindest ja einig.
Da sind wir uns absolut einig.
Ich finde das übrigens auch, das muss man ja auch mal sagen, ich finde das einfach eine geile Geschichte, dass so ein Verein, der nach der Wende, die haben in der DDR gar nicht die große Rolle gespielt, 6 Jahre Bundesliga gespielt, infrastrukturell ganz weit weg vom Schuss, ne? Da hast du ja gedacht, boah, vierte Liga, das kann dann auch mal so werden, dass du da irgendwie versinkst, ne? Zwickau, Chemnitz, die jetzt auch schon jahrelang da drin sind oder wo es schwer wird rauszukommen und dann so eine Saison zu spielen, das ist irgendwie so ein, auch schon ein kleines Fußballmärchen.
Es ist wie jedes Jahr, Elversberg war ein Märchen, Ulm ist ein Märchen.
Ja, aber ich finde, es gibt ja immer andere Standortdinge, ne? Elversberg, das ist so völlig im Verborgenen, die haben trotzdem eine finanzielle Basis und da regt sich keiner auf, haben einen guten Sportdirektor. Aber Cottbus, da ist ja so, da ist ja schon so ein Stück weit Leidenschaft und da hast du ja immer gedacht, boah, die kommen nie mehr zurück in erste oder zweite Liga und jetzt, wer hätte mit so einer Hinrunde gerechnet? Ja. Ich finde das toll irgendwie.
Also mein Spieler der Hinrunde ist Elias Bethke. Ich war hin und her gerissen zwischen El Fauzi von Aachen und Bethke. El Fauzi deshalb, weil ich bin immer ein Freund davon, da einen Spieler zu nehmen, der ein bisschen unterm Radar schwebt. Bethke natürlich jetzt nicht, weil er der kickerbeste
Kickerspieler. Und zwar so. Nicht nur als Torhüter.
Kickerbester Notenspieler, ja. Notenspieler, Kicker. Ja.
Also was mich besonders beeindruckt, erstmal, der ist halt total jung, ist schon seit 6, 7, 8 Jahren im Verein, spielt seine erste Profisaison, das darf man nicht vergessen. Und der hat so eine spezielle Technik, wenn er die Bälle hält, wie ein Handballtorhüter, so ein Spagat oder Sternschlag, wie nennt man das, Becky, beim Handball? Diese Technik von den Torhütern, wenn sie irgendwie...
Wie hast du die genannt?
Sternschlag.
Ach so, du meinst, wo die jetzt praktisch alles so...
Genau. Ja. Also es gibt total viele Szenen, wo
Manuel Bethke, Neuer hat das ja auch so ein bisschen, ne?
Genau. Wo,
in seinem Stil.
Wo Bethke 1 gegen 1 gegen den Stürmer und ständig ist da noch eine Fußspitze oder ein Arm oder eine Schulter. Also das ist mir schon aufgefallen und ich finde es bemerkenswert, erste Saison als Profi so aufzudrücken.
Auch wie er so ein Spiel in Essen damals weggesteckt hat, wo er 2 Gegentore verschuldet hat und dann so stark in dem jungen Alter...
Der wird zu Gold gemacht. Vertrag bis 2027.
Absolut. Und Torhüter, deutsche, also Nachwuchstorhüter, ja. Wenn er sich natürlich jetzt, das ist seine erste Saison, aber wenn er das so weiterführt, dann ist die Bundesliga auf jeden Fall sofort
in Sichtweite. Dann ist Stieblitzer auch irgendwann mal vergessen in Cottbus.
Ja, aber durch Kauasanch am Wochenende war er ja wieder in aller Munde. Aber ich finde, Cottbus hat so viele wunderbare Spieler. Ne? Kraus finde ich super und Zigerci habe ich gewählt, weil das ist so ein Spieler, der hat so das ganz Besondere. Und der war ja gefühlt auch schon in der Versenkung verschwunden. In Altklinike, kommt zurück, also wie der Fußball spielt, teilweise Wahnsinn.
Copado.
So. Eine Nummer haben wir noch,
ja.
Die müssen wir anrufen.
Willst du jetzt gerade nochmal ziehen oder was?
Ich zieh nochmal.
Ich tue nochmal so.
Du musst anrufen.
Ja, Nummer,
ich bin echt gespannt,
wie ihr das Strassi? Nummer kommt von Strassi?
Ja. Okay.
Gut.
Großes Finale.
Großes Finale.
Immer noch die Frage der Woche eigentlich. Natürlich.
Ja, wer ist da bitte?
Roman Kaiser, der automatische Anrufbeantworter. Wenn Sie mit dem Künstler direkt sprechen wollen, sagen Sie bitte laut und deutlich ja.
Nein.
Wie, kein Roman Kaiser-Fan?
Das ist jetzt nicht Roman Kaiser.
Sprechen wir tatsächlich mit Roman Kaiser?
Dich zu lieben, dich berühren, reicht das?
Also das machst du schon richtig gut. Guck mal, die wissen nicht, die haben hier den Angstschweiß im Gesicht. Tobi Schäfer ist hier an unserer Seite.
Dass es Roland Kaiser sein könnte.
Das ist nicht Roland Kaiser, aber es ist eine weitere Schlager-Koryphäe, kann man sagen.
Ja, ich kann das guten Gewissen behaupten, dass ich 2x Nummer 1 in der ZDF-Hitparade war, aber dafür seid ihr alles zu jung.
Ich weiß, wer es ist.
Sag es.
Uli Potowski, die Legende. Das ist ja Wahnsinn. Uli!
Wenn du es nicht weißt. Ja.
Uli, für mich einer der drei größten Sportmoderatoren ever in Deutschland. Schlagersänger, Pferdeliebhaber, ja. Vorbild. Ja. Du hast mich mit dem Auto zu Karnevalsveranstaltungen gefahren. Wahnsinn.
Genau.
Wahnsinn.
Ich sage nur Flugkapitän Wagner. Noch schlimmer in diesem Zusammenhang das Wort Sommerkarneval. Aber das
ja, hallo lieber Uli, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und bereit stehst für 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Bevor wir jetzt dich noch was fragen, Thomas Wagner sagte gerade, du gehörst zu den drei besten Sportmoderatoren aller Zeiten. Thomas, wer sind denn die anderen beiden?
Das würde mich auch interessieren.
Ja, ich würde zum Beispiel Dieter Kürten noch nehmen. Und,
sehr gut, sehr gut.
Ja, und dann die auf der 3, da gibt es so viele gute Kollegen, die wir haben, aber Uli ist ein Vorreiter. Ich meine, ganz ehrlich, der hat Anpfiff damals gemacht. Wie wenn du heute alte Schnipsel siehst, wie cool der immer schon war, wie der mit den Leuten so eine Lässigkeit hatte, so eine ganz besondere Note. Also ich habe es immer gesagt, ich sage das auch nochmal vor Publikum, Uli Potowski ist ein Vorbild für alle, die in diesem Sender ein Mikrofon in die Hand nehmen.
Ja, Thomas, das ist sehr lieb von dir, aber ich sag dir mal, wirkliche große Namen, also für mich persönlich, der allergrößte in diesem Beruf und nicht zu toppen, Harry Valerian.
Ja,
nicht
auch,
zu toppen.
Auch.
Weil Mensch, Fachmann, humoristisch, ernsthaft, Journalist, der hat wirklich alles miteinander verbunden, wie kaum ein anderer. Dieter Kürten war der ganz große Charmeur, Unterhalter, auch fachlich on top, gar keine Frage. Aber Harry Valerian ist für mich, also ich durfte ihn dann auch mehrfach treffen. Wir hatten auch mal zusammen einen Werbevertrag, lustigerweise. Und für mich war das wirklich... Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe gerade schon ein paar Attribute genannt. Das ist für mich der Inbegriff des Sportreporters gewesen. Und Norweger Pullover im Fernsehen. Das war großartig. Ja, erinnert ihr euch gar nicht, ne? Der saß sehr oft im aktuellen Sportstudio als Moderator und hatte einen Norweger Pullover. Ganz groß.
Das könnte Jannik Bakic gefallen, der trägt auch immer solche Pullover. Aber du, ich weiß gar nicht, wo man da, man könnte eigentlich eine eigene Sendung mit Uli Potowski machen, ja. Für mich ja, neben dem ganzen Sportlichen, wo du geglänzt hast, du bleibst mir immer in Erinnerung als Kommentator des Domino Day. Ja, Linda de Mol hat moderiert, du hast den Domino Day kommentiert. Du warst sozusagen der Vorreiter von all dem, was danach kam. Buschmann bei Schlag den Raab etc. pp. Also hättest du das damals gedacht, dass, was du da für eine Welle breitgetreten hast?
Also ich kann mich sehr genau daran erinnern, als wir das erste Mal den Domino Day gemacht haben und ich habe gesagt, jetzt bist du wirklich im Irrenhaus angekommen, weil da fallen 3 Millionen Dominosteine rum und du begleitest das mit spröden Worten, versuchst das irgendwie humoristisch oder spannend zu gestalten. Das war wirklich nicht so ganz einfach. Und ob das jetzt eine Vorreiterrolle war, weiß ich nicht. Aber ich habe sowas immer gerne gemacht, so Dinge, die komplett anders waren als Fußball zum Beispiel. Und deswegen, ob das jetzt wirklich eine Vorreiterrolle war, will ich gar nicht so bestätigen. Aber es hat mir immer große Freude gemacht. Und auch heute mache ich ja gelegentlich noch solche Dinge. Und das ist, ich mache aber auch, und darüber bin ich auch sehr froh, ich mache eine politische Sendung mittlerweile, wenn auch in einem ganz kleinen Kreis. Und darüber freue ich mich ganz besonders, dass ich, was ich ja allen Kolleginnen und Kollegen immer wieder sage, und jetzt zuckt bitte nicht zusammen, nur Fußball alleine macht doof. Das ist mein Spruch. Ja, also seid vorsichtig. Ja.
Uli, wir sind ja ein dritte Liga-Podcast hier bei 4:3. Wie sehr verfolgst du die dritte Liga? Was kriegst du davon mit? Was kannst du dazu sagen? Wie ist dein Bezug dazu?
Ja, ich schaue nicht so wahnsinnig viel, da bin ich ehrlich. Aber ich gucke immer, wie alle Mannia Aachen und Rot-Weiß Essen gespielt haben, weil das sind so zwei Vereine natürlich aus meiner, ja, man kann das fast so sagen, Jugendzeit, als ich eben halt ein ganz junger Reporter war. Da war ich noch an der alten Hafenstraße oder der alte Tivoli, der natürlich etwas ganz Besonderes dargestellt hat und ausgestrahlt hat. Und das sind so Vereine, wo ich immer wieder hingucke. Außerdem habe ich einen jungen Mann, der spielt bei Rot-Weiß Essen in der U19, ist auch U19-Nationalspieler, auf dem Wege dahin auf jeden Fall. Den beobachte ich und damit Rot-Weiß Essen, den Geschäftsführer von Rot-Weiß Essen, einen seit vielen, vielen Jahren. Und das interessiert mich auch. Wie verkauft jemand einen Verein oder wie bringt er sich ein? Was kann er da besser machen? Welche Fähigkeiten muss man dafür haben? Ich halte es auch für eine große Kunst. Und gerade Rot-Weiß Essen ist ein sehr interessantes Gebilde, um es mal so auszudrücken. Ich habe früher gewohnt zwischen Glückaufkampfbahn und Stadion an der Hafenstraße. Genau dazwischen habe ich gewohnt und am Kanal, am Rhein-Herne-Kanal, und bin mit dem Fahrrad immer einen Samstag nach Schalke gefahren, anderen Samstag nach Essen, solange die beide in der ersten Liga gespielt haben. So ist da was gewachsen. Also ich bin überhaupt kein Fan, das sage ich immer, auch wenn viele mal glauben, ich wäre fanatischer Schalker, überhaupt nicht. Ich habe ein Herz und eine Seele dafür, das ist meine Heimat, würde ich auch nie leugnen, aber ich bin kein Fan, weil Fan sein bedeutet Selbstaufgabe. Egal, ob es um Politik geht, um Musik geht, um Sport geht, also ich halte das immer für etwas drüber. Also nochmal, Herz und Seele einsetzen und ein Gefühl haben, sehr, sehr gerne. Aber ich möchte kein Fan sein in diesem gerade von mir ausgeschmückten Sinne.
Ich habe natürlich schon sehr viel von dir gesehen, Uli. Mir ist besonders in Erinnerung geblieben, dass du bei Let's Dance warst. Und ich habe ja einen großen Traum, und zwar, wenn Thomas Wagner mal nicht mehr on air sein sollte hier, dass er endlich mal von RTL entdeckt wird, dass er zu Let's Dance geht. Glaubst du, das kann funktionieren? Ist Thomas Wagner einer für Let's Dance?
Das ist wirklich die beste Frage bisher, die du mir gestellt hast. Ja. Und ich möchte sie dann auch gar nicht groß ausschmücken, die Antwort. Die Antwort lautet nein. Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Vielleicht irre ich mich auch komplett.
Aber du hast doch gesagt, nur Fußball macht doof. Das wäre doch jetzt die Gelegenheit für Thomas mal.
Ich bin dafür nicht filigran genug. Da bin ich bei Uli.
Ja, Thomas, du weißt es ja. Ich habe da mitgemacht. Ich bin da gnadenlos ehrlich. Ich weiß das noch, wie die mich gefragt haben: Hast du Lust, bei Let's Dance mitzumachen? Und meine Antwort war nein, weil ich wusste, dass das ist überhaupt nichts für mich. Und dann kam der verantwortliche Redakteur zu mir und sagte: Eins muss ich dir noch sagen, 60.000 Euro. Und meine Antwort war: Wo ist die Tanzfläche? Also es ist schon so, dass das damals jedenfalls irre gut bezahlt wurde. Und es ist auch egal, ob du einmal mitmachst oder 12-mal, die Gage ist die gleiche. Also ob du beim ersten Mal rausfliegst oder beim 12. Mal, mein Ziel war ja beim ersten Mal rauszufliegen, funktionierte auch. Aber aus unglücklichen Umständen heraus war ich dann wieder dabei und bin dann, weil die Leute erkannt haben, das ist ein Naturtalent im Tanzen. Und dann haben die mich weiter und weiter gewählt, weil ich anders war, weil ich den Unterhaltungsaspekt so ein bisschen nach vorne gezogen habe. Und das könnte ich mir bei Thomas auch vorstellen, dass Thomas ein unterhaltsamer Typ ist. Und das könnte dann auch reichen, um ein paar Runden weiterzukommen. Aber ich sag's euch ehrlich und offen, ich habe großen Respekt vor den Profitänzerinnen und Tänzern, was sie da veranstalten und trainieren. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also beeindruckender als jedes Fußballtraining. Die gehen in der Regel, wenn sie Profis sind, 6-7 Tage in der Woche und dann nicht 2, 3, 4 Stunden, sondern 7, 8 Stunden. Und ich habe das erlebt, wie die da gearbeitet haben. Also ich nicht, aber die. Und deswegen habe ich da, und es ist Sport, gar keine Frage. Wenn ich auch jetzt nicht irgendwie angefixt bin, ich bin jetzt kein Tänzer geworden oder kein Tanzsportfan, aber großen Respekt vor dem, was die da leisten. Aber wer weiß, vielleicht kommt noch mal einer auf Thomas. Ich würde es gerne sehen.
Also ich muss sagen, es gibt Orte, an denen ich war, da wird auf jeden Fall mit Sternen in den Augen geschwärmt von der weichen Hüfte von Thomas Wagner. Im Prinzip könntest du die ja noch mal beim Tanzen einsetzen, und was viele vielleicht auch nicht, das muss ich mal erzählen, das ist ja, glaube ich, 10 Jahre her oder so mit Let's Dance. Und ich, Uli, war dein Social-Media-Mann. Ja, ich hab die Videos gemacht für Facebook und so weiter und so fort. Ja, und es ist dann wirklich passiert, nach der ersten Sendung raus. Und die Umstände hast du gerade gesagt.
Aber es ist gar nicht so lange her, wie du jetzt gerade formulierst. Nein, das sind 6 oder vielleicht maximal 7 Jahre. Oh Gott. Aber gut, dass du das Gefühl hast, es ist 10 Jahre
ja
her.
Ich dachte, es wäre. Und dann ist jemand krankheitsbedingt rausgefallen, dann sind wir wieder zurückgekommen und tatsächlich fast bis ins Finale. Es war unfassbar. Die Leute haben Uli Potowski geliebt und das ist ja das, was man einfach auch mal sagen muss. Ich meine, Uli ist bescheiden und sowas, aber wie du es geschafft hast, sowohl im Sport als auch in der Unterhaltung, im Fernsehen sozusagen, so Beliebtheitswerte zu haben, weil du einfach immer du gewesen bist und geblieben bist. Du warst authentisch und das war einfach immer deine größte Stärke. Lass mich das noch beenden, weil du das wieder, diese Lobhudelei beenden willst. Und du hast es auch immer wieder gemacht, ohne dass jemand es sieht, dass du jungen Leuten, die auch irgendwie da rein wollen in dieses ganze Business, ernst genommen hast. Du hast dir CDs, DVDs angeguckt, du hast Tipps gegeben, du warst da, wenn man dich angerufen hat und sowas. Und das muss man mal ganz ehrlich sagen, da gibt es ja auch nicht allzu viele von. Es sind ganz viele, die heute irgendwas machen in diesem Bereich, waren irgendwie mal verbunden mit Uli Potowski. Und das wird für immer vor allen Dingen auch in meinem Herzen bleiben. Und viele sind dir dankbar und dafür wollen wir dir hier auch einfach mal in der Öffentlichkeit Danke sagen. Ich weiß, du nimmst das nicht an, ich sage es aber trotzdem.
Doch, ich freue mich darüber. Nein, natürlich, wenn ich so die Liste durchgehe, all der Damen und Herren, die wirklich bei mir angefangen haben oder um Rat gefragt haben, zunächst einmal, da kommt schon was zusammen. Und ich meine, man muss es so sagen, das Sternchen obendrauf ist natürlich Esther Sedlacek. Ich kann mich erinnern, als die zu mir kam, da hat die sich nicht getraut, 3 Sätze in ein Mikrofon zu sprechen. Das war so. Und als wir die erste Sendung Mein Stadion gemeinsam gemacht haben, da war ihr Wortanteil vielleicht 20%. Und als wir aufgehört haben, war mein Wortanteil nur noch 20%. Und das fand ich sehr gut, dass die sich komplett darauf eingelassen hat. Und ja, man sieht ja in vielen Belangen, was Esther erreicht hat. Und was ich ganz toll finde bei ihr, die sagt dann sehr oft auch in der Öffentlichkeit noch, ja, einer der Ersten, der mir geholfen hat, das war der Uli. Und darüber freue ich mich wirklich. Insofern habe ich mich auch über das gefreut, was du gerade gesagt hast. Aber auf der anderen Seite muss man immer vorsichtig sein, weil natürlich gibt es auch eine Menge Leute, die einen nicht mögen, warum auch immer. Und das ist die Kunst in diesem Beruf, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit umzugehen, dass es halt Leute gibt, die uns nicht mögen. Und das gilt für uns alle. Auch ein Harry Valerian hat Gegner gehabt, auch ein Günter Jauch hat Gegner gehabt, auch ein Marcel Reif, der sogar in einem sehr starken Maße. Und damit umzugehen, das ist einer der Schwierigkeiten in diesem Beruf und sich selbst dann einzuordnen und dann zu wissen auch vielleicht manchmal, dass man einen falschen Weg gegangen ist. Das soll immer mal wieder vorkommen. Es ist auch nicht schlimm, solange man das weiß, Demut davor hat, und dann wieder den Pfad, den richtigen Pfad findet, auf dem es weitergeht. Und dann muss man es auch akzeptieren, dass man vielleicht mal, ja, ich nenne das mal ein bisschen martialisch, an die Wand gestellt wird. Ist mir alles widerfahren und es wird euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ich wünsche es mir nicht, auch noch widerfahren. Es ist einfach so und deswegen, da muss man durch und das sind die wichtigen Momente. Die schönen Momente sind die, wo man vielleicht mal gelobt wird. Ihr erfahrt das ja auch alle. Lest das ja auch, gerade auch so bei Christian und so weiter. Da wird ja auch sehr viel Lob über ihn ausgeschüttet, auch zu Recht. Aber wie gesagt, auch über Thomas und noch ein paar andere, ich nenne das mal so jüngere Kollegen. Aber ihr müsst wissen, dass es immer auch den Moment gibt, wo da draußen einer sitzt und denkt, oh, der Potowski, oh, der Wagner, oh, der und der. Das auch Esther hat viele Feinde. Ich sehe, was heißt Feinde? Leute, die sie nicht mögen. Damit umzugehen, ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium in diesem Beruf.
Uli, das war's am Sonntag. Ja, damit hast du heute wieder einen Redeanteil von 80% gehabt. Ist doch schön.
Ja, Gott sei Dank mal wieder. Gott sei Dank mal wieder.
Aber das sind doch schöne Worte zum Schluss und an Weihnachten ist es doch auch der richtige Zeitpunkt, mal auch wirklich das zu sagen, was man denkt. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für deine schönen Worte. Wir wünschen dir eine schöne Weihnachtszeit und sehen uns im neuen Jahr wieder, würde ich sagen.
Mach's gut, Uli.
Ja, gelegentlich schon. Also ich wünsche euch das auch allen. Bleibt gesund. Das hört sich immer ein bisschen merkwürdig an. Bleibt friedlich. Auch das klingt immer ein bisschen merkwürdig. Aber das sind die Kriterien, die für mich eine große Rolle im Leben spielen. Bis dahin, Jungs und Mädels.
Alles Gute. Tschüss. Habe ich wirklich nicht erkannt. Und ich dachte wirklich für einen Moment, es ist Roland Kaiser. Weil dir ist wirklich alles zuzutrauen. Ja, sogar ja die mal, Nummer von Roland Kaiser.
Der war ja mal in der Loge bei Preußen Münster. Der ist ja großer Preußen Münster-Fan. Aber Preußen Münster ist ja zweite Liga. Ne?
Genau.
Ja, Wahnsinn, unsere Wichtelaktion, oder?
Toll. Also ich würde sagen, dass wir nächstes Jahr jeder 2 Nummern mitbringen. Das war mir echt ein bisschen zu kurz gerade.
Veggie,
das möchte ich jetzt mal wirklich sagen, wie du hier unsere Wichtelaktion
und schon wieder die Stimmung anzündest.
Du musst jetzt endlich mal besinnlicher werden.
Du musst doch gar nicht weg, oder?
Ist doch alles gut. Nee,
der Cremant ist leer.
Ja, also ich meine, ganz ehrlich, du, ich will jetzt nicht sagen, was du, also ich dachte, du wärst schon auf der Couch zwischendurch mal.
Ja. Gerade.
Ja, zum Schlafen.
Ja, ich
insgesamt.
Ich habe immer nur das große Ganze im Blick. Ich hoffe natürlich, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch noch dranbleiben.
Genau, das meine ich ja.
Weit mehr als einer Stunde.
Genau, denn jetzt legen wir erst los. Das war ja nur das Vorgeplänkel.
Genau.
Herzlich willkommen zur großen Weihnachtsgala, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt die besinnliche Frage der Woche, oder?
Jetzt die besinnliche Frage der Woche.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage rund um die dritte Liga. Ihr könnt uns gerne eine Frage stellen, wenn ihr glaubt, da habe ich was, da kommen die nie drauf. Schickt uns das an unser 4:3-Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Und das ist die Frage der Woche für heute.
Guten Morgen, liebes 4:3-Team. Dynamische Grüße aus dem schönen Bernau bei Berlin. Ja, ich hätte eine Frage an euch. Es geht um Dynamo Dresden, meinem Herzensverein. Meine Frage wäre: Wie viele Spieler stehen aktuell in der ersten Bundesliga bei diversen Vereinen unter Vertrag, die zuvor bereits mit Dynamo Dresden in Liga 3 gespielt haben? Wie viele Spieler stehen in Liga 1 unter Vertrag, die bereits vorher in Liga 3 gespielt haben mit Dynamo Dresden? Viel Spaß beim Raten. Macht weiter so und ich denke mal, ihr werdet es nicht erraten.
Also das ist jetzt der Endgegner.
Tschüss, der Thilo.
Also ich finde, die Frage ist total berechtigt und noch gut, aber ich finde sie halt sehr schwierig, weil du musst ja theoretisch jetzt jeden Erstligaspieler, der im Kader gerade ist, auf der Mappe haben und dann einen Bezug zu Dynamo Dresden herstellen.
Aber ich glaube, er meint...
Die von Spieler, die aktuell in der Bundesliga spielen.
Die mal bei Dresden gespielt haben.
Die mal bei Dresden in der dritten Liga gespielt haben.
Ja, also. Gut, aber trotzdem, du kannst ja einen Spieler haben, der vielleicht jetzt irgendwie Nummer 22 gerade bei den Bundesligisten ist, der mal in Dresden gespielt hat, den du jetzt gar nicht als Bundesligaspieler auf der Fahne hast.
Wir haben uns das natürlich selber eingebrockt, indem wir bisher alles gewusst haben. Natürlich wird es dann immer ein bisschen schwerer. Mir fällt aktuell nur Robert Andrich ein übrigens.
Das wäre jetzt so der Aufhänger. Und,
aber ich finde es trotzdem nur, noch ein paar mehr. Um das zu sagen, weil das ist jetzt sicher eine Sache, wir brauchen jetzt dann auch Zeit dafür. Mhm. Ich bin ja immer ein Fan von Fragen, die eine eindeutige Antwort haben. Ne?
Ja.
Und das ist ja eine Antwort, da werden vielleicht 5, 7, 10, keine Ahnung.
Also leichte Kritik hier von Thomas Wagner.
Nein, ich finde es schwierig.
Die Frage ist super, Tilo.
Ich finde aber das für dieses Format nicht so einfach.
Ja,
dazu stehe ich auch.
Aber wollen wir trotzdem versuchen, irgendwie eine Antwort hinzubiegen?
Ja, gut. Wir müssen ja eigentlich die Bundesliga-Tabelle von oben runter gucken und die Vereine uns erstmal angucken, wer uns da einfällt. Alles andere macht ja keinen Sinn.
Wir werden das zusammenschneiden.
Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 2 bis 3 Tage.
Aber da kamen ja auch immer Fragen. Also ihr müsst euch nicht irgendwie denken, dass wir jetzt was googeln oder sowas, sondern wir versuchen jetzt unser Hirn anzuschneiden.
Also bei den Bayern. Komm, lass uns mal auf die Bayern gucken. Ja. Gibt es da irgendeinen Spieler, wo ihr der hat da mal eine Dresdner Vergangenheit?
Nein.
Okay, Leverkusen haben wir gerade gesagt, Andrich.
Eintracht Frankfurt. Also vielleicht RB Leipzig was?
Aus dem aktuellen Leipziger Kader.
Oder
Blaswig,
genau. Ja, haben wir 2.
Aber der spielt nicht mehr in Leipzig.
Der spielt nicht mehr in Leipzig, genau.
Es geht um aktuelle. Also
aktuell. Ja, aber ist der ausgeliehen nach Salzburg?
Nee, der ist, glaube ich, transferiert nach Salzburg, wirklich.
Fällt euch denn niemand ein, der vielleicht letzte Saison gewechselt ist von Dresden nach irgendwohin?
In die erste Liga? Nee, das
in die erste
man doch,
Liga
oder?
Nicht. Das glaube ich nicht. Nee, nee.
Vielleicht irgendeiner in Heidenheim? Cinsa, war der schon mal in Dresden?
Das ist echt eine gute Frage. Das ist, puh.
Leckt mich am Zückerli.
Was ist denn bei Union?
Ich glaube, ganz ehrlich, hier hilft nur raten. Also, es wird irgendwas zwischen 3 und 5 sein.
Ich gehe es halt anders an. Ich überlege mir halt, Dynamo hat wie viel Drittligaspielzeiten gefühlt? 6 oder so insgesamt?
Ja, ist ja wohl. Also in der aktuellen Bundesligasaison bei Dynamo Dresden.
Ja,
gewesen. Das wird schwer. Das wird unmöglich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir können nur raten. Ich sag 3.
Ich würde Andrich und Blaswig sagen, aber es werden sicherlich mehr sein, aber mehr weiß ich nicht. Auf mehr komme ich nicht.
Er hat ja auch nicht gesagt, wer das ist, oder? Wir sollen ja nicht die Namen sagen, oder? Sondern wir sollen.
Da habe ich jetzt nicht aufgepasst.
Ah, warte, ich habe heute noch einen Artikel gelesen. Haras, Phil Haras von Kiel.
Ja.
Hat der mal für Dynamo gespielt? Dann wäre das mein Dritter. Aha. Ich habe nur irgendwie die Überschrift gelesen, wie man das heute so macht. Ja. Tritt irgendwie nach gegen Dynamo oder sowas.
Also ich bin zum Beispiel, ich finde es so schwierig, weil ich habe jetzt gerade mal bei Union nachgedacht. Da gibt es ja einen Spieler wie Tim Skarke, der spielt bei Union. Der würde mir jetzt überhaupt nicht, der hat ja auch eine Drittliga-Vergangenheit, aber bei Heidenheim hat er doch damals, ne?
Ja.
Ja. Also das ist so abartig schwierig, diese Frage, dass ich sage, boah.
Andreas Mann wüsste das wahrscheinlich im Osten. Der Kommentator der für Magenta Sport immer. Der wüsste das wahrscheinlich direkt.
Also du sagst, also Andrich sind wir sicher. Du sagst Haras noch. Dann,
ja, und Blas.
Ja, Blas, aber der spielt, ist ja nicht mehr aktuell in der Bundesliga.
Also ich glaube, der ist ausgeliehen, deswegen.
Nee, wollte ich nicht ausgeliehen. Vorstellen.
Lass uns trotzdem nur, also eins möchte ich noch sagen, bevor wir jetzt abgeben, das Ding. Haben wir irgendeinen Leipzig, haben wir gesagt, haben wir nicht. Gibt es bei Mainz irgendeinen, der euch reinsticht, wo man sagt, boah, das war ein Spieler, der gewechselt ist?
Nee.
Bremen?
Hätte mir jetzt so spontan keinen ein.
Was ist bei Gladbach bei dir, Straße?
Nee, das war damals nur Toni Janschke, der in Dresden, aber ich weiß nicht mal, ob er bei Dynamo, sondern beim FV Dresden gespielt.
Was ist zum Beispiel Freiburg? Da gibt es ja den umgekehrten Weg, da sind einige von Freiburg nach Dresden gegangen.
Warte mal kurz, Robert Wagner, nee, wer war das denn nochmal? Nee, es sind viele nach Darmstadt gewechselt einfach dann auch, ne, mit Paul Will zum Beispiel. Mhm. Viele.
Wolfsburg?
Könnte Längen haben, der Podcast heute.
Das war ja nur hier damals Stefaniak. Ne?
Genau, Kutschka hat ja auch in Wolfsburg.
Okay, also wir sind...
Wir gehen auf drei, sind sicherlich mehr. Also wir können ja drei benennen, also oder zwei zumindest, Andrich und Phil Haras.
Ich sag drei einfach.
Also ich sag, da gibt es nur ein oder zwei, die jetzt für uns Karteileichen sind. Ich sag sogar fünf.
Okay. Dann einigen wir uns auf welche Antwort? Auf fünf? Oder auf vier?
So viele sind es nicht. Ja, keine Ahnung.
Dann machen wir vier.
Komm. Dann machen wir vier.
Also, okay.
Unsere Antwort ist vier.
Wahnsinn. Hier kommt die Antwort.
Ja, die richtige Antwort wären zwei. Zwei Spieler stehen aktuell in der ersten Bundesliga unter Vertrag. Das ist der Robert Andrich in Leverkusen, ganz bekannt. Und der Phil Haras. Der Phil Haras ist letzte Saison von Dynamo Dresden in Liga 3 zu Holstein Kiel gewechselt, die ja mittlerweile in Liga 1 spielen. Ja, das wäre die richtige Antwort gewesen. Macht weiter so. Dynamische Grüße, Thilo.
Ey, das ist Gänsehaut.
Man muss, also, die Frage war ganz fies gestellt, weil er hat sie so gestellt, als ob das 12 Spieler wären und wir müssten die alle kennen.
Also man muss ganz ehrlich sagen, du verteidigst die Ehre des Podcasts, weil die Frage
es war ganz offensichtlich
war nicht von uns beantwortet, aber du kriegst die raus, also das ist stark.
Aber wenn es nach Fakten geht, hat der Bucky ja alles richtig gemacht und wir haben halt nur gedacht, das kann ja nicht alles gewesen
ganz
sein.
Aber die Frage ist halb beantwortet, weil wir die richtigen Namen hatten, aber wir haben uns auf die falsche Zahl geeinigt.
Nein, die ist komplett richtig beantwortet, weil wir hatten ja die Namen.
Also weiter eine 100%-Quote von uns. Ja.
Aber bitte demnächst wieder ein bisschen...
Ne? Nein, gute Frage. Wir waren einfach zu dumm und haben uns
ein bisschen
die Falle
leichter,
locken
meine
lassen.
Ich, ja. Wahnsinn mit Haras. Unfassbar.
Das finde ich sensationell.
Ja, dann sind wir ja jetzt fast schon am Ende.
Ich bin beeindruckt von Yannick Bakic. Wahnsinn.
Ist ja wirklich schade, dass die Folge jetzt
was,
schon...
Was wünschen wir uns denn fürs nächste Jahr? Wege, gibt es irgendwas? Jetzt mal ohne Spaß. Sport, ich meine, die Leute hören uns ja auch, weil sie ja auch vielleicht den einen oder anderen mögen. Was wünschst du dir ganz persönlich für 2025?
Also für die erste Sendung, die wir hier aufzeichnen im neuen Jahr, Cremant, finde ich sehr gut. Ich wünsche mir, ganz ehrlich, das hört sich total banal an, aber ich möchte einfach, dass meine Familie gesund bleibt. Das würde ich mir wünschen.
Ich glaube auch, Gesundheit ist in diesen Tagen, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, das wünsche ich mir auch.
Da gehe ich mit. Gesundheit für alle, die ich kenne und für alle anderen auch.
Und das Wichtigste natürlich, dass der HSV aufsteigt.
So, und der Rest kommt von ganz allein. Ja, es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit euch, 2024. Wir 60 Folgen haben wir gemacht. Ja, ich freue mich schon auf unsere nächste Weihnachtsgala und wen wir dann als Telefonwichtel mitbringen. Ja?
Wie geht's denn jetzt weiter? Wir müssen ja schon mal vorausblicken auf die...
Morgen ist Heiligabend.
Genau, auf die schönen Tage.
Nächste Woche ist Silvester.
Wir kommen wieder, glaube ich, am 13. Januar.
Genau, da gibt es die erste große Neujahrsfolge, Folge zum...
Das Neujahrsspringen. Das ist der Neujahrsempfang.
Die Neujahrsgala.
Genau, die Neujahrsgala mit der...
Ja, das Dreikönigstreffen.
Wo wir einfach nochmal alles aufrollen, was wir heute hier gemacht haben.
Ja, mit Gästen, natürlich nicht mit Wichtelgästen.
Nein,
aber
mit wichtigen Gästen.
Ja.
Vielleicht ein kleines Transfer-Update. Übrigens, ich habe mal geguckt, Ingolstadt zum Beispiel hat ja 3 Tage länger Pause als Hannover 96-2, Veggie. Ist das, hat das irgendwas zu bedeuten, beziehungsweise ist das ein Vorteil für Ingolstadt? Wir hatten ja schon am Freitag das letzte Spiel und spielen dann wieder am Sonntagabend am ersten Spieltag.
Ja.
Hannover hat ja jetzt gestern das letzte Spiel und hat das erste Spiel wieder.
Würde fragen, werden sie damit abgestraft für irgendwas?
Die Frage hat ja auch Borussia Dortmund weil die gestern das letzte Spiel hatten und haben das auch. Ich glaube, es sind ja insgesamt fast 3 Wochen. Die man hat. Ich glaube, vor Weihnachten fahren die dann eh alle runter. Also würde ich jetzt, glaube, dass es nicht vorteilhaft ist für die, die so lange gespielt haben, wird es aber nicht für eine missratene Rückrunde als Alibi nehmen.
Pro oder Contra Trainingslager?
Contra. Ich bin eigentlich dagegen, muss ich sagen. Weil du andere Wetterbedingungen hast, als du hier hast. Und dazu ist dann, finde ich, auch die Zeit nicht lang genug.
Aber einige fliegen wieder nach Belek. Ne? Das hat sich wieder einge... Wir fliegen nicht nach Belek. Wir fahren am Freitag nach Hannover 96. 2 gegen Erzgebirge Aue, der Rückrundenauftakt. Moderator Thomas Wagner, Leiter der Sendung Jannik Bakic, Experte Fabian Kloß.
Und Edelfan im Eilenried-Stadion.
Genau.
Tobias Schäfer.
Ich kommentiere die ganze Chose. Und dann sind wir zurück mit der dritten Liga. Podcast wieder am 13. Und jetzt... haben wir Weihnachten und Neujahr.
Haben wir noch Musik?
Mach mal Musik nochmal.
Ja? Tobi, was ist dein erster Einsatz?
Mein erster Einsatz ist Bielefeld gegen Cottbus.
Oh. Drück mal auf die Musik
jetzt. Oh, da komme ich Samstag auch noch vorbei bei dir.
Das heißt, die Musik drücken. Das ist eine Liveband. Ihr begleitet uns jetzt hier noch so ein bisschen aus der Folge raus. Schön war es mit euch. Jetzt wird sich angefasst, jetzt wird sich umarmt. Jetzt
wir kommen den Stoß nochmal an zum Schluss.
Wir haben so viel auf dem Tisch, wir haben gar nicht geschafft, den Streuselkuchen zu essen.
Doch.
Ein Stückchen. Der Rest wird sich eingetuppert. Ja, gibt's noch was?
Fröhliche Weihnachten.
Wir möchten natürlich auch nochmal die Chance nutzen, euch zu danken für euer treues Zuhören, für eure Klicks, für euer Folgen von unserem Podcast. Bleibt uns treu im neuen Jahr. Kommt jetzt aber erstmal gut rüber. Habt ein paar schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch und dann sehen wir uns im neuen Jahr und hören uns vor allem auch im neuen Jahr wieder. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.